Es ist Zeit, mal wieder zu philosophieren in unserem Podcast Gedankengestöber. Und wie alle treuen Zuhörenden wohl festgestellt haben, ist schon ziemlich viel Zeit vergangen, als wir das letzte Mal uns zusammengefunden haben. Ja, Herr Merke? Nicht?
Finde ich eigentlich nicht.
Bevor wir... Genau. Und wir haben uns heute gedacht, nach 2 Jahren ist es mal wieder an der Zeit zu philosophieren und zwar genau über dieses Thema, die Zeit. Und damit wir uns vielleicht in Raum und Zeit nochmal kurz verorten, aktuell ist es 22.51 Uhr. An welchem Tag? Der 12. Juli?
Das ist der 11. übrigens.
So kann man daneben liegen, ja. Also der 11. Juli, 22.51 Uhr.
Ja, also ich meine, das ist ja auch relativ. Es gibt ja auch Orte an der Welt, auf der Welt, die, wo es jetzt schon der 22. Juli ist. Nee, der 11. nicht der 22. Der 12. Der 12. Juli natürlich. Aber da ist es dann auf alle Fälle nicht 22.51 Uhr oder so. Ja. Also von daher, also ist das ja alles, also das, es ist ja nur hier jetzt, zu dieser Uhrzeit und nirgendwo anders.
Okay, vielleicht können wir uns ja noch mal zeitlich verorten.
Schon wieder, das hat doch gerade schon nicht geklappt.
Also wir haben uns ja jetzt einfach nur an einem Datum.
Wir haben heute übrigens ja einen unsichtbaren Geist, genau. Der allerdings zurzeit Probleme mit seiner Unsichtbarkeit hat. Er ist ein bisschen sichtbar geworden.
Aber hat uns gerade, ja. Wie benutze ich einen Kalender? Eine wichtige Frage. Ich hätte aber jetzt noch eine ganz andere. Also wir haben uns ja jetzt durch das Datum
so man,
verortet.
So kann man auch Impulse einfach wegreden. Ja? Ich habe eigentlich eine ganz andere Frage. Ja, also das ist sehr gut gemacht, sehr gut gelöst.
Ja, also wir haben uns ja jetzt mithilfe dieses Kalenders verortet. Aber das erste Thema, was ich gerne ansprechen würde, wäre Zeit und Gefühl. Und wir befinden uns ja jetzt in einem besonderen Zeitabschnitt des Jahres, also am Ende des Schuljahres. Und das ist für uns Lehrer ja besonders spannend, weil für uns endet eigentlich das Jahr im Juli. Ja? Für die meisten Menschen endet das Jahr irgendwie an Silvester. Und für uns eben im Juli. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt dieses Hochgefühl, jetzt geht was zu Ende.
Endlich.
Genau, da würde ich dich einfach mal kurz fragen, wie nimmst du diese Zeit, diese besondere Zeit jetzt wahr?
Ja, also ich nehme die eigentlich, das passieren Regelmäßigkeiten. Und für mich ist es immer ein ganz entscheidender Moment, wenn so bestimmte Rituale, die im Schuljahr immer passieren, dann die dann so anstehen. Zum Beispiel, es sind meistens unangenehme Sachen, irgendwelche administrativen Sachen, dass man irgendwie angeranzt wird, weil man irgendwas nicht gemacht hat. Da bin ich Experte dafür.
Zum Beispiel? Also was ist jetzt, steht jetzt
so an? Klassenbuch nicht ordentlich ausgefüllt oder irgendwelche solche Sachen. Und das passiert halt irgendwie, das passiert immer wieder. Und wenn das immer wieder passiert, dann hat man dann sozusagen, dann verortet man sich irgendwie in so einer Zeit. Und für mich ist es halt ein ganz besonderes Zeichen, wenn sozusagen irgendwie von Bücherzetteln geredet wird, dann ist sozusagen ein Zeitpunkt, wo das Schuljahr zu Ende geht. Hm. Und ist dann so diese. Aber du, das war gar nicht überhaupt, ich habe jetzt auch deine Frage komplett ignoriert, oder? Eigentlich, du hast was ganz anderes gefragt, wie sich die Zeit anfühlt. Ja, die Zeit fühlt sich sehr kurz und sehr lang gleichzeitig an, weil ich habe noch viele andere Sachen jetzt zusätzlich noch und deshalb fühlt sich die Zeit extrem kurz an. Mhm. Allerdings irgendwie auch lang, weil irgendwie das Schuljahr schon so lange zu Ende geht. Und das dauert dann doch irgendwie immer noch ganz lange, es sind jetzt immer noch 2 Tage.
In denen viel los ist, ja, in denen man viel noch bedenken, organisieren muss, ja.
Und falsch machen kann und das, ja.
Ja, das mit den Büchern und dass irgendwie dann noch was fehlt und das finde ich spannend, weil das sind ja so kleine Sachen, die man eigentlich, wenn man sich im Laufe des Schuljahres genügend Zeit nehmen würde, um dann die Wochenstatistik zu führen, das Klassenbuch zu führen, das wäre ja immer nur eine Minute letztendlich. Ja, und wenn man das jeden Tag eine Minute machen würde, dann hätte man am Ende des Schuljahres alles total in Ordnung. Da beneide ich auch die Kollegen, ja, die das so richtig gut hinkriegen. Aber da man sich meistens diese Minute irgendwie spart, summiert sich das alles auf bis zum Ende des Schuljahres. Und dann stellt man fest, eigentlich bräuchte ich jetzt viel, viel mehr Zeit, als wenn ich immer stetig so ein bisschen Zeit geopfert hätte. Und dann sitzt man ewig und versucht dann die Sachen so nachzutragen. Dieses Jahr bin ich tatsächlich viel, viel besser gewesen. Das ist dann der Lerneffekt ja aus den letzten Jahren, dass dieses Jahr irgendwie viel besser geklappt hat. Diese eine Minute immer mal jeden Tag oder ja, alle zwei Tage beiseite zu nehmen. Und dadurch war das jetzt, dieser Abschluss des Klassenbuchs zum Beispiel, war ziemlich, ziemlich schnell. Wie das letztendlich, ob es wirklich vollständig ist, ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Aber
Ich finde das gar nicht so. Also Zeit, sozusagen diese Zeit zu investieren, regelmäßig, also ich finde das fast so eine Art Zwangsstörung, wenn man das macht. dass man so, also sozusagen, man hat dann, man routiniert seinen Tag irgendwie so durch und dann sagt man so, das muss ich jetzt irgendwie jeden Tag machen. Und wenn ich das jeden Tag mache, dann habe ich am Ende des Jahres irgendwie was, irgendwie so eine Art Zeitgutschrift oder ich freue mich.
Ja, wie
mich,
so ein Sparschwein, immer so ein,
ja, genau.
Eine Minute ins Zeitsparschwein.
Also so fühle ich Zeit halt irgendwie gar nicht, weil, also das merken auch meine Vorgesetzten so, dass, also zum Beispiel das Klassenbuch, was du jetzt schon ganz voll stolz präsentiert hast, dass fertig ist, das ist natürlich noch nicht fertig. Weil der Abgabetermin, der ist ab Mittwoch. Da weiß ich ganz genau, das ist auch morgen noch nicht fertig, sondern das ist frühestens Mittwoch, vielleicht auch nicht fertig. Und, aber ich finde dann, diese investierte Zeit, die ist, also sozusagen das regelmäßig, die regelmäßig investierte Zeit, das ist ja dann so eine Art Routine. Und Routine ist eigentlich für mich das Gegenteil von Leben. Weil wenn ich mir so eine Routine, sozusagen den ganzen Tag eine Routine habe, dann würde das ja prinzipiell darauf hinauslaufen, dass ich mir meinen ganzen Tag durchroutiniert habe und alles passiert irgendwas so und dann gibt es jetzt sozusagen 14 Uhr, jetzt ist Freizeit und dann müssen wir uns erholen, denn 18 Uhr ist schon wieder Klassenbuch dran, dann muss ich Fenster putzen und dann staubsaugen und dann...
Also ich glaube, mir gefällt da so nicht diese Allheit, die du hier aufmachst, also immer dann und dann muss ich das machen und dann mache ich das immer so und jeden Tag. So ist es ja nicht. Also es gibt ja an jedem Tag, auch in unserem Lehrwoche-Dasein, gibt es ja immer Momente, die redundant sind. So, Schüler machen irgendwas und wir haben ja eigentlich das schon durchdacht, haben schon den Erwartungshorizont und warten eigentlich, bis die Schüler sich irgendwas da so erarbeitet haben. Und das ist dann so eine leere Zeit, wo man ja Sachen auch tun könnte. Klar geht man mal rum, man guckt, wie die das machen und hilft ein bisschen. Aber da findet man ja auf jeden Fall auch mal so diese Minute. Und das ist ja wirklich nur eine Minute und die muss ja auch nicht immer festgesetzt sein, sondern... Das ist eher wie so ein Auffinden. Und indem ich diese Minute immer finde und das dann im Laufe des Jahres tätige und nutze, um dann diese redundanten Aufgaben zu erfüllen, die ja wirklich total stumpf sind. Das kann ein Computer viel besser eigentlich als ich. Und macht sie ja letztendlich auch. Ja? Also diese Statistik wird ja auch im Computer geführt. Und dadurch habe ich jetzt zum Beispiel ein viel, viel besseres Zeitgefühl. Also dadurch habe ich jetzt in diesen 3 Tagen eine viel größere Lebensqualität, weil ich weiß, ich muss das jetzt nicht noch machen, das ist alles erledigt. Ich kann diese Zeit jetzt mit, wie du sagst, Leben füllen. Und das ist mir viel mehr wert, ja, als diese eine Minute, die ich an diesen redundanten Zeiten dann irgendwo mir mal dann sozusagen klaue oder investiere, je nachdem, wie man es deutet.
Es ist wahrscheinlich so eine Art Typfrage auch, wie man das lieber macht. Weil... Also ich kann da so rein vom Kopf her und vom intellektuell kann ich das nachvollziehen, dass das irgendwie auch sinnvoll wäre. Aber ich tue es einfach nicht. Und im Endeffekt, wenn ich mir aber mein Leben vorstellen würde, wenn ich das sozusagen tun würde, dann weiß ich nicht, ob das besser wäre. Aber ich verfluche mich natürlich auch, wenn ich dann hier nachts um 10 sitze und merke, ich habe noch ein paar Klausuren hier, die müssen ja bis morgen fertig werden, das ist jetzt aber doof. So, und dann verfluche ich mich auch in dieser Zeit. Aber das ist sozusagen jetzt die Zeit irgendwie, ich habe es so geplant, dass das alles so immer enger wird, schiebe es immer weiter raus, dieses klassische Prokrastinieren. Und am Ende fällt es einem dann sozusagen ins Kreuz und dann... Das ist schwierig, aber...
Ich finde, das ist auch so ein bisschen der Fluch der Spätmoderne, so ein bisschen. Also Spätmoderne letztendlich als Epoche, in der wir jetzt leben, ja. Also Spätmoderne als vielleicht postindustrielles, digitales Zeitalter, in dem wir ja alle irgendwie eine Rolle erfüllen, ja, Leistungen erbringen, uns dann auch irgendwie selbst dann optimieren und... da finde ich, der Umgang mit Zeit, das ist so, da kristallisiert sich einfach so dieses Menschsein in dieser Gesellschaft. Und die ist ja wirklich, in einer kapitalistischen Gesellschaft ist es ja, man muss Leistung erbringen, man muss das erledigen, die Aufgabe noch erfüllen. Und man muss ja irgendwie dann dadurch sein Leben auch strukturieren und letztendlich mit der Zeit umgehen. also so Zeit als Ressource zu denken. Und dann, ja, und da gibt es so zwei Metaphern, in denen man ja Zeit denken könnte. Also entweder Zeit ist Geld, also diese typisch kapitalistische Metapher. Aber irgendwie ist ja Zeit gar nicht Geld, sondern Zeit ist eigentlich Leben. Und wenn man diese Metapher denkt, also dass Zeit eigentlich Leben ist, dann kommt man ja zu einer ganz anderen, ja, Einstellung der Zeit gegenüber.
Ja, aber ich finde, das ist sehr wichtig. Und dieser elende Satz, Zeit ist Geld, wo man dann sozusagen dieses wertvolle Gut Zeit mit einem materiellen irgendetwas verrechnet, das finde ich ganz furchtbar. Denn was habe ich denn davon, wenn ich meine ganze Zeit geopfert habe, um ganz viel Geld zu haben, dann nützt mir das Geld auch nichts mehr. Dann kann ich das allenfalls noch anderen hinterlassen, weil ich dann, meine Zeit ist abgelaufen. Also wir haben ja irgendwie, wenn man das so sich vor Augen führt, dass man halt eine begrenzte Zeit von Leben so auf sich, also wir haben halt eine begrenzte Zeit von Leben hier auf diesem Planeten zu verbringen, so vielleicht so 60 Jahre oder 70, wenn man Glück hat, vielleicht sogar noch mehr. Aber irgendwann ist halt Schluss. So. Und dann zu sagen, so, ich verkaufe jetzt was weiß ich, für, damit ich mir ein schönes Auto kaufen kann, da verkaufe ich jetzt ein Jahr meines Lebens, damit ich dann einen schönen, was weiß ich, fahren kann, das finde ich extrem widersinnig. Ich finde, das ist eine Fantasielosigkeit, in seinem Leben umzugehen, diese ihresgleichen sucht.
Ist natürlich eine Frage, wie man, was man mit diesem Geld dann kauft. Ja? Also wir alle opfern ja unsere Lebenszeit letztendlich, um zu arbeiten. Und gleichzeitig akkumulieren wir dann oder häufen wir dann Geld an. Und klar, wenn wir dann nur materielle Dinge kaufen, dann wäre das vielleicht für dieses kurze Glücksgefühl, was man dann vielleicht hat, wenn man da das neue Auto in der Garage stehen hat oder die neueste Ausgabe eines besonderen Buches. Aber man kann ja zum Beispiel auch, man weiß ja, dass Wohlstand ein wichtiger Faktor ist, wie die Lebenserwartung zum Beispiel der Menschen ist. Und da ist es ja schon so der Punkt, dass wohlhabende Menschen einfach länger leben und dadurch sozusagen die Lebenszeit verlängern. Und da wäre jetzt meine Frage nicht, ob du wollen würdest, ewig zu leben, weil die Ewigkeit kann man sich, glaube ich, sehr schwer vorstellen, sondern eher die Frage, würdest du gern die nächsten 10 Jahre noch in voller Gesundheit leben? Und dann nochmal 10 Jahre und dann immer nochmal 10 Jahre.
Ja,
würdest du das wollen? Also würdest du?
Natürlich, warum denn nicht? Ja.
Ja, aber würde, genau, und also da würde, glaube ich, jeder zustimmen, oder? Immer noch 10 Jahre mehr. Noch
ja.
10 Jahre.
Ich fühle in eine Falle getappt zu sein oder so.
Nein. Das
klang jetzt wie so eine Frage, wie so eine Journalistin, die jetzt eine Frage stellt, und dann hat man sich um Kopf und Kragen geredet und merkt es dann plötzlich später. Aha. Nein, war es nicht so gemeint?
Okay. Nein, also die Sachen, die ich sagen möchte, ist, dass man sich diese Ewigkeit nicht vorstellen kann. Also man kann sich vorstellen, immer noch 10 Jahre zu leben oder vielleicht auch 20 und dann nochmal. Aber so eine Ewigkeit kann sich total schwer vorstellen. Und dass aber der menschliche Geist sich dieses Konzept überhaupt erdacht hat, das finde ich ja schon mal spannend.
Ja, aber ich finde, auch die Endlichkeit kann man sich nicht vorstellen. Also sozusagen der Gedanke, dass das eigene Leben zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach mal vorbei ist, das kann man sich, finde ich, noch schwieriger vorstellen. Weil man halt die Frage nicht beantworten kann, was ist denn danach? So, da kommen wir dann aber so auch in die Physik mit hinein, was ist denn danach, was ist davor, was soll das eigentlich heißen? Aber so diese Endlichkeit kann man kann man sich das vorstellen, also der Podcast ist halt wahrscheinlich irgendwann vorbei. Man kann sich nicht vorstellen, dass der ewig geht.
Was?
Also sozusagen, also der jetzt, die Folge natürlich, der
okay,
Podcast.
Ja, der wird ewig andauern.
Ewig.
Ja,
natürlich, ja, das ist vollkommen klar. Aber irgendwann ist diese Folge vorbei und dann das kann man sich vorstellen, ja, aber auf das eigene Sein bezogen wird es halt schon ein bisschen schwierig.
Ja, also man ist dann immer geschockt, wenn man das bei anderen immer sieht, ja, also dann, wenn dann so.
Wenn die so sterben, ohne zu fragen vorher, ne, oder, ja.
Aber da vielleicht, um noch einen Philosophen einzubringen, der da vielleicht ganz spannend ist, ist Erich Fromm. Der hat so ein spannendes Buch geschrieben, das heißt Haben oder Sein. Ja, jetzt ging es, okay. Vielleicht nochmal für die Zuhörenden. Also Erich Fromm unterscheidet zwischen zwei Seinsarten, wie man so in der Welt sein kann. Die eine Art ist, dass man aufs Haben fixiert ist. Das heißt, man versucht immer Dinge anzuhäufen, also zu haben. Wenn man also über die Straße geht und sieht dann eine schöne Blume da blühen, dann ist man darauf ausgerichtet, ich muss dieses eine Objekt, diese Blume muss ich haben, ich muss sie mir aneignen, ich muss sie mitnehmen und reißt diese Blume dann vielleicht heraus. Und dass demgegenüber so diese andere Seinswelt oder Seinsform dasteht, das ist die Art des Seins. Und da würde es genügen, man erfreut sich eben an dieser Blume, dass sie da steht. Und wenn dieser Moment der Freude vorbei ist, geht man vorbei und lässt die Blume aber stehen und zerstört sie dadurch eben nicht. Und das finde ich ganz spannend, weil Erich Fromm eben das auch in der Beziehung zu den Menschen so anwendet. Und dann sagt, es ist was Unterschiedliches, wenn man sagt, ich habe einen Freund, dann ist es ja irgendwie dieses Materielle, im Unterschied zu, ich bin selbst Freundin. Oder ich habe eine Oma, ist ein Unterschied zu, ich bin Enkelin. Und das mit diesem, das ist natürlich für Erich Fromm die präferierte, die bevorzugte Seinsform, Daseinsform, die Form des Seins ist. Weil er meint, dass das Haben ist einfach an sich schon eine unrechtmäßige Aneignung, die eigentlich nicht erfüllend ist für den Menschen.
Aber bezogen auf Zeit ist das eigentlich auch ein sehr interessanter Ausdruck, wenn man dann sagt, ich habe Zeit, das und das zu machen. Weil das ist eigentlich grammatisch irgendwie richtig, so dieser Satz, aber irgendwie wirkt er inhaltlich vollkommen falsch.
Ja, es ist eben also, nichts Materielles, ja. Das ist ja
also Zeit ist nichts Materielles, sondern das ist halt sozusagen, von welcher Zeit spricht man dann? Eigentlich spricht man ja von seiner eigenen Lebenszeit. So. Und insofern ist es nicht, dass man die Zeit hat, sondern man gibt sie in diesem Moment für irgendeine Tätigkeit aus. Zum Beispiel, wie bei dir jetzt so präferiert, irgendwelche Klassenbucheinträge nachzutragen.
Ja. Wahnsinnig spannend. Na, das ist so ein bisschen, das muss ich immer denken, wenn ich so diese Instagram-YouTuber, die dann aufrechnen in Tabellenform. Ja, du hast insgesamt in deinem Leben 4.300 Wochen. Ja, für so wie willst du diese erleben? Und also man kann es ja irgendwie doch quantifizieren. Ja, wir leben ja auch in der Zeit der Statistik. Du kannst alles letztendlich ausrechnen. Ja, Statistik, durchschnittliche Lebenserwartung einer Frau in Deutschland sind 82 Jahre. So, dann kann ich jetzt sagen, okay, das sind jetzt noch 52 Jahre, die ich da habe. Und das rechne ich jetzt mal runter und dann kann ich das bis auf die Minute irgendwie fassen. Also es ist ja durch Kalender, durch Uhren, es ist ja einfach doch quantifizierbar und doch irgendwie habbar, sozusagen äußerlich. Also man versucht das ja irgendwie zu objektivieren, durch Kalender, durch Zeit und das irgendwie auch vielleicht zu veranschaulichen. Und dadurch hat man ja plötzlich dann auch diese Entscheidungsfreiheit. Ich kann eine Entscheidung treffen, wie fülle ich jetzt diese Blöcke an Zeit. Oder in einer Woche. Ich habe 5 Tage Arbeit, 2 Tage Wochenende Freizeit. Als Lehrer nicht. Als Lehrer arbeitet man ja immer, wie wir wissen. Aber nicht in den Sommerferien. Ja, deswegen gibt es ja Kalender. Deswegen, also Zeit wird ja in dem Sinne dann auch, es wird nicht materiell, sondern es wird irgendwie versucht zu quantifizieren, also als Objekt darzustellen und damit so umzugehen. Und damit, glaube ich, verliert sich ganz viel von dieser Seinsart, dass man einfach in der Welt lebt, in der Zeit ist. Das klingt jetzt wahnsinnig geschwurbelt. Ich weiß nicht, ob ich das so rüberbringen kann, aber wenn man so gar keine Vorstellung hat von Kalendern, von Uhren, da frage ich mich einfach, wie war das? Also es gab ja eine Zeit, in der Menschen keine Uhren hatten oder kein... Und gibt es vielleicht auch jetzt noch ganz wenige Urvölker, die einfach keine Quantifizierungsmöglichkeit von Zeit haben.
Ja, aber sozusagen, das ist ja aber auch das Interessante an der Zeit, dass man eben... dass man Zeit an sich eigentlich gar nicht festnageln kann. Also man kann jetzt nicht sagen, so, das ist jetzt eine Minute. Also wenn ich sagen will, wenn ich irgendeine bestimmte Zeiteinheit messen will, dann bin ich darauf angewiesen, das mit irgendeiner Bewegung klar zu machen. Ne? Also sozusagen früher hat man dann eben gesagt, so, ja, die Sonne geht halt irgendwann auf und geht irgendwann unter. Das sind jetzt, was weiß ich, 24 Stunden.
Und ein Tag.
Oder ein Tag oder irgendwie sowas.
Oder die Sanduhren, ja.
Und das ist aber, wenn man sich das mal genauer vor Augen führt, ist, dass wir haben überhaupt keine andere Möglichkeit, als Zeit mit Bewegung zu verrechnen. Und das sind ja auch die Erkenntnisse, die man jetzt heutzutage über die Zeit hat, die gehen ja auch genau in diese Richtung. Ja? Dass man halt sagt, also wir empfinden ja Zeit als konstant, das liegt aber im Endeffekt nur daran, dass wir unglaublich langsam sind, dass wir uns nicht schnell bewegen. Wenn wir uns schnell bewegen würden, wäre die Zeit nicht wirklich konstant. Und insofern wird dann eben klar, so, naja, die Zeit hängt mit Geschwindigkeit irgendwie zusammen und sie läuft wahrscheinlich nicht so, wie wir sie wahrnehmen, sondern wir nehmen sie nur in einer bestimmten Art und Weise wahr, die aber immer in Verbindung mit Bewegung ist.
Ich glaube,
dann die Zuhörer können ja jetzt mal einen Versuch machen und sagen, so, sie schalten jetzt mal den Podcast. Wir sind jetzt mal eine Minute still. Mhm. Wir können ja mal einfach für eine Minute still sein. Die Zuhörer mögen jetzt bitte die Augen zumachen und dann versuchen, diese Minute abzupassen. Und wenn sie das schaffen, das würde mich erstaunen, weil sozusagen in dem Moment, wo man die Augen zumacht, hat man keine Orientierung mehr, was sich wie bewegt, hat man keine Bäume mehr, die irgendwelche Blätter bewegen und man hat keine Orientierung in der Zeit. Und dann wird es schwierig, sowas zu machen. Aber wir können es auch
lassen. Wir lassen das auch. Aber zu dem Punkt, also ich glaube, das ist schon so ein bisschen das Problem der, der Physik vor der Relativitätstheorie, von Einstein. Weil, also dass die Physik sozusagen angenommen hat, dass Zeit eine Konstante wäre. Und weil das ist ja eigentlich von unserem subjektiven Empfinden total eindeutig, dass es gerade nicht konstant ist. Das dachte ich heute zum Beispiel im Auto, ja, wie unterschiedlich das ist, dass wir zum Beispiel in dem Moment, wenn wir Langeweile empfinden, ja, also kann ja jeder sich jetzt mal vorstellen, auch von unseren Zuhörern, so zum Beispiel so Deutsch, 8. Klasse, wir üben die Kommasetzung, wahnsinnig spannend, ja, also jeder kennt Momente der Langeweile. Und in dem Moment, jetzt will ja mehr aufstehen und sich eine Pizza holen. Das ist,
Nein.
Gleich. Also, genau. Jedenfalls, in dem Moment, in dem man Langeweile empfindet, ist ja die Zeit wahnsinnig lang. Es dehnt sich ja unfassbar. Wenn man jetzt eine Woche, 7 Tage lang nur Langeweile empfunden hat, kommt dann das, während man das erlebt, ja wahnsinnig lang vor und ewig, es geht nicht vorbei, die Zeit. Aber im Rückblick, wenn man sich dann einen Monat später an diese eine Woche erinnert, ist eigentlich fast nichts da. Und man denkt, oh, die Zeit ist so schnell, irgendwie so schnell vorbeigegangen, weil man nicht so wirklich Erinnerungen hat. Andererseits, wenn man aber total viel Spaß hat in dieser Woche, total viel erlebt, jetzt waren wir zum Beispiel auf Klassenfahrt, ja, und in dieser Zeit, als so viel passiert ist, da dachte ich, oh Gott, wo sind die Stunden hin? Jetzt ist schon wieder was passiert und hier. Und also es war eben so kurzweilig, ja, Gegenteil von Langeweile. Und so viel passiert und da hatte ich in dem Moment total das Gefühl, als würde die Zeit rennen. Und dann plötzlich war Freitag, war die Woche rum und ich dachte, wo ist die Zeit hin? Und jetzt aber, wenn ich eine Woche später an diese Zeitspanne mich zurückerinnere, ist sie wahnsinnig vielfältig und lang und belebt. Also da kommt mir die Zeit dann gedehnt vor. Und das finde ich schon so spannend, dass wir in unserem Gefühl, in unserer Gefühlswelt, in unserer Wahrnehmung eben total merken, dass Zeit gerade nicht konstant ist. Hm. Und vielleicht war das einfach nur ein Problem der Physik vor der Relativitätstheorie.
Na gut, aber die Relativitätstheorie ist ja eigentlich, also sozusagen die Wissenschaftler vor der Relativitätstheorie haben ja gedacht, dass die Zeit konstant ist und Einstein hat das dann sozusagen widerlegt.
Ja.
Aber das ist natürlich, das sind andere Phänomene. Also sozusagen, dass wir jetzt sozusagen uns anders an eine Klassenfahrt zum Beispiel erinnern,
ja, psychologisch,
ja. Wo ganz viele Sachen passiert sind, das ist ein anderes Phänomen, als dass sozusagen wirklich Zeit tatsächlich anders abläuft. Das ist was anderes.
Ja.
Und Einstein hat eben nicht gesagt, dass Zeit konstant abläuft, sondern das hat er dann vorher gedacht. Und Einstein sagt, nee, sozusagen Zeit ist unterschiedlich.
Je nach Geschwindigkeit,
je nach Bewegungszustand eines Objektes. So, und das ist aus meiner Sicht eigentlich auch hochinteressant, weil dann sozusagen, dann ist ja auch die Frage, was heißt denn eine Gleichzeitigkeit? Mhm. Also wenn wir jetzt, es ist ja jetzt hier schon abends hier, bei uns zumindest, und wenn wir jetzt rausgucken, dann sehen wir unglaublich viele Sterne. Und von diesen Sternen sind einige oder viele wahrscheinlich gar nicht mehr da, weil die schon längst explodiert sind. Aber diese Information, dass sie explodiert sind oder dass sie nicht mehr da sind, die sind einfach noch nicht zu uns vorgedrungen, weil sich sozusagen Informationen nur mit maximal Lichtgeschwindigkeit ausbreiten.
Mhm.
Und deshalb ist jetzt die Frage, wenn wir sie sehen, wir sehen sie jetzt, sind sie denn noch da oder sind sie schon weg und wir wissen es nur noch nicht? Also was heißt hier eigentlich Gleichzeitigkeit?
Mhm.
So, wenn man sich das dann sozusagen auch ausdenkt, wie sozusagen die Welt für dieses Photon, was von dem Stern zur Erde kommt, wie die Welt da aussieht, dann wird einem klar, dass sozusagen der Begriff Gleichzeitigkeit nicht mehr haltbar ist eigentlich. Also das empfinden wir hier, weil wir unglaublich langsam sind. Aber in Wirklichkeit ist das ein relativ komplexer Begriff oder also eine Konstruktion, die es eigentlich so nicht gibt.
Ja gut, das ist natürlich eine andere Perspektive darauf. Wäre natürlich, was interessiert mich, also die Gleichzeitigkeit von irgendeinem Stern, der da explodiert ist. Also ich finde es ja so, wichtiger ist es beispielsweise, was meine Familie gerade zur gleichen Zeit macht. Also das würde ich ja dann fragen. Was habt ihr an dem Tag XY? Das ist ja viel relevanter für mein Lebensführung.
Gut, aber in dem Sinne, aber trotzdem, also das geht halt tiefer. Ja,
ja, also als Theorie.
Das, was halt Einstein macht, ist halt sozusagen, es führt einem eben vor Augen, dass man sozusagen irgendwelche Dinge wahrnimmt, die so einfach nicht sind. Ja, also sozusagen die Zeit ist sozusagen und sozusagen man bekommt auch ganz schnell an die Grenzen der Wahrnehmung. Mhm. Also ich mache ja zum Beispiel mit Schülern auch in der Philosophie, machen wir auch immer Zeit, was ist das überhaupt? Und dann sagen wir halt so, naja, es hat irgendwann den Urknall gegeben, 13, irgendwas Millionen Jahren, vor 13, irgendwas Millionen Jahren ist sozusagen...
Milliarden
Jahre. Ja. Was hast du gesagt? Milliarden Jahre. So, und da ist ja Urknall passiert und dann fragen die Schüler meistens, was ist denn davor passiert? Und die Frage...
Die stellt sich nicht, es gab keinen davor.
Die stellt sich nicht, weil die Zeit ist zu diesem Zeitpunkt entstanden. So. Und da gab es keinen davor. Und das ist aber schon, da merkt man halt schon, dass wir irgendwie so eine Meise haben, dass wir uns eben sozusagen ohne Zeit, das hat ja auch der gute Kant schon gesagt, dass wir sozusagen Zeit brauchen, um überhaupt irgendwie von Erfahrungen sprechen zu können. Also wenn wir sozusagen... Mhm. Wenn man irgendwas berichtet, dann berichtet man das. Das hat zu irgendeinem Zeitpunkt an irgendeinem Ort stattgefunden. Also Raum und Zeit brauchen wir. Und wenn wir sozusagen sagen, jetzt Raum ist weg und Zeit ist weg, dann ist unsere Vorstellungsfähigkeit weg. Und dann wissen wir, dass wir unser Hirn jetzt komplett überlasten und von irgendwas reden, was wir uns nicht vorstellen können.
Ah, da würde ich gerne noch mal einhaken, ja, weil gerade so ein Zusammenspiel Zeit und Sprache, glaube ich, da ganz spannend ist, weil Sprache letztendlich auch, naja, unsere Wahrnehmung beeinflusst. Und ich habe das zum Beispiel gemerkt, als ich Spanisch gelernt habe, dass die Spanier einen viel größeren Wert auf die Vergangenheitsform gelegt haben. Das ist ja im Französischen, glaube ich, ähnlich. Ja? Du sprichst ja sehr gut Französisch. Und mir war das im Deutschen nie so bewusst. Klar wusste ich, das Präteritum, das ist wichtig für die Geschichten oder für Erzählungen, für Märchen. Und das Perfekt benutzt man irgendwie, wenn man im Alltag miteinander spricht. Aber dass es bei den Spaniern so wichtig ist, ja, wenn, was ist jetzt eine Zeitdauer, ja, dann muss ich den Imperfecto nehmen. Wenn das Ereignis stattfindet, das ist dann der Indefinido. Und wenn man das falsch macht, dann fühlt sich das wirklich für Spanier, fühlt sich das einfach falsch an. Ja, und dann habe ich die ganze Zeit gelernt in meinem Spanischkurs, wie ich diese Zeitform richtig benutze, dann auch das Perfecto, wenn ich das nehme, habe diese ganzen temporalen Adverbiale, also Zeitwörter, gelernt, wann ich was benutzen muss. Und dann wohne ich mit einem Argentinier zusammen und er macht das komplett anders, weil in Argentinien einfach für alles der Indefinido benutzt wird. Und dann war ich einfach so verwirrt und dachte, warum machen das Sprachen eigentlich? Warum ist das jetzt in der Sprache so wichtig? Spüren jetzt Spanier die Vergangenheit anders, weil sie so viele Möglichkeiten haben, differenziert eben vergangene Ereignisse auszudrücken? Habe ich jetzt im Deutschen irgendwie eine verkürzte Wahrnehmung der Vergangenheit? Und ich meine, es gibt ja im Deutschen auch den Plusquamperfekt, ja, das ist ja die Vorzeitigkeit. Wenn das in der Vergangenheit vorher passiert ist, muss ich eben den Plusquamperfekt benutzen. Und das ist eben ein Konzept und das unterrichten wir ja auch in Deutsch, ja, in der 5., 6., 7., 8. Klasse. Und das ist aber für Schüler überhaupt nicht eingängig, dass sie jetzt sagen müssen, nachdem ich mir die Zähne geputzt hatte, ging ich ins Bett. Also dass ich ja erst Plusquamperfekt benutzen muss und dann plötzlich Präteritum, das ist überhaupt nicht natürlich für einen deutschen Sprecher. Und da frage ich mich, ob wir da einfach verkürzt sind in unserer Wahrnehmung der Zeit. Ja, lange Rede jetzt.
Nee, aber das mit dem Plusquamperfekt finde ich jetzt schon, also ich finde das sehr, sehr nachvollziehbar, dass man das sozusagen, dass das Plusquamperfekt weiter, einfach noch weiter zurückliegt als das, was man dann im Perfekt oder sowas sagt.
Mhm. Aber es wird nicht natürlicherweise gemacht. Also das muss man den Schülern schon sagen, wenn sie das falsch machen, die machen das auch immer falsch. Also es ist auch wirklich so ein klassischer Fehler.
Ja, die bewegen sich halt irgendwo und schreiben irgendwelche Nachrichten und das ist halt sozusagen, das ist nicht, ist nicht irgendwie im alltäglichen Leben, kommt das nicht vor.
Kein Goethe,
so wirklich. Ja, die genau. Und aber ich finde schon, dass man das sehr gut nachvollziehen kann. Ich finde auch, dass man die Zeitform im Deutschen, auch Futur 2 und so, ist das sehr schön. Da muss man halt ein bisschen nachdenken. So was, wie.
Aber wir empfinden es ja im Alltag. Wir empfinden es ja eigentlich nicht so als extrem Fehler, wenn jemand... Gut, es wäre vielleicht seltsam, wenn jemand die ganze Zeit im Präteritum sprechen würde. Oder Futur 2 benutzt ja eigentlich auch kein Mensch so wirklich im Alltag.
Doch.
Was würdest du jetzt Futur 2...
Jetzt habe ich gerade nichts im Futur 2.
Am Mittwoch wirst du, am Nachmittag
am Mittwoch
wirst du
die Zeugnisse
ausgegeben haben.
Am Mittwoch werde ich die Zeugnisse zurückerhalten haben, um sie ausgeben zu können.
Aber das würdest du doch niemals sagen, oder?
Doch, wenn ich darauf angesprochen werde, dass ich hier Futter zweimal benutzen soll, werde ich das sagen.
Okay,
also aber man versteht es. Das ist ja, das man versteht es. Man versteht, was man damit sagen will. Und man drückt damit etwas aus. Und ja, das ist aber auch so, das ist das, was halt so, auch so, naja, klar, also sozusagen, wenn man halt irgendwelche Sprachreformen macht, dann wird die Sprache wieder einfacher und dann unterscheiden wir das nicht mehr. Aber dann verliert sozusagen auch dann verliert man Ausdrucksmöglichkeit auch.
Ja, das ist total tragisch.
Ja, genau. Und deshalb finde ich halt auch so, dass man halt so, dass man auch Zeiten, also sozusagen Vergangenheit und Zukunft, dass man die eben auch präzise formulieren kann.
Hm.
So präzise formulieren kann, was man eigentlich sagen möchte. Und das ist, das kann man eben nicht, wenn man halt nur noch Foto 1 und perfekt benutzt und alle anderen Zeitformen gar nicht mehr kennt.
Ich habe irgendwo, das ist jetzt leider ganz, ganz seichtes Halbwissen, das ist eigentlich sehr gefährlich, dass es ein Volk auf der Welt gibt, das keine Zeitform oder keine naja, grammatische Ausbildung für Vergangenheit oder Zukunft hat. Also sozusagen nur das Tempus der Gegenwart ausdrücken können in ihrer Zeit. Und das finde ich total verrückt. Also wie wäre das, wenn wir in unserer Sprache eigentlich nur noch Gegenwärtiges beschreiben könnten? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil wir auch...
Ja, aber im Endeffekt machen das viele. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Bahnhof... Und dann frage ich, wann kommt der Zug?
Mhm.
Das ist ja eigentlich falsch. Wenn ich jetzt, würde der Deutschlehrer sagen, würde mir dann die Löffel geben.
Nein, das geht. Mein Präsens kann auch Zukünftiges ausdrücken.
Aber.
Dann doch, das steht ja auch, das steht im Merkwissen, Klasse 5 hier.
Ja, okay, aber sozusagen, das ist ja dann, ja. Vielleicht können die das dann auch so sagen.
Das ist sozusagen ein Präsens auf den Tutor ausdrücken. Das ist vielleicht eine schöne Rechercheaufgabe für unsere Zuhörerschaft.
Na, die sollen bitte eine Präsentation dazu machen und die dann uns per Mail schicken. Genau.
Aber wann sie die dann halten, das sagen wir nicht, dass es dann zukünftig ist. Aber das ist vielleicht eine andere Frage, du bist ja auch Geschichtslehrer. Wie stellst du dir den Lauf der Geschichte vor? Also da gibt es ja verschiedene Geschichtsbilder, ja? Also linear, dann nochmal linear Fortschritt, also positiv, irgendwo optimistisch, so nach oben die Geschichte, ja? Wird immer besser, ob sie Marx oder ist die Geschichte eher pessimistisch, auch linear angeordnet oder ist sie zyklisch, ja, wie Nietzsche so sagt, ja, dass die ewige Wiederkehr des gleichen Geschichte ist oder sei zyklisch. Wie stellst du dir Geschichte vor?
Ja, also ich finde, wenn man sich die Naturgesetze so anguckt und so guckt, was so alles passieren kann und was alles passiert, dann hat man irgendwas nicht verstanden, wenn man meint, dass Geschichte sich in irgendwie eine positive oder sonstige Richtung oder in eine zyklische Richtung entwickelt. Denn physikalisch können wir das ausrechnen, dass das alles mit dem Ende der Menschheit irgendwie enden wird. Und dann ist Schluss und dann redet keiner mehr über solche komischen Sachen.
Das ist auch ganz schön depressiv jetzt, ja.
Naja, das ist aber so. Also sozusagen, was weiß ich, spätestens in ein paar Milliarden Jahren ist die Sonne hier und dann sind wir nicht mehr hier. Und wo wir dann sind, weiß ich nicht. Ich bin dann nicht mehr da.
Außer du lässt dich einfrieren. Das ist ja auch so verrückt.
Dann werde ich aber auch wieder von der Sonne dann aufgetaut. Weil wenn die Sonne hier ist, dann ist es ziemlich warm. Dann haben wir das, ja. Also insofern, ich finde das ein bisschen metaphysisch fast, wenn man sagt, so, ich habe jetzt mir die Geschichte angeguckt und ich habe daraus erkannt, so, da gab es den Peloponnesischen Krieg, dann gab es das Römische Reich, dann gab es irgendwelche Völkerwanderungen. Jetzt habe ich verstanden und jetzt weiß ich, was im Jahre...
Okay.
Ich hätte vorher schon gewusst, dass Putin den Krieg gegen die Ukraine anfängt. So, das finde ich, kann man nicht sagen. So, und
ja.
Insofern finde ich auch sozusagen positive oder negative Entwicklungen gibt. Es gibt Strukturen in der Geschichte, es gibt Sachen, die immer wieder passieren. Aber sozusagen ein großes Geschichtsbild, so wie Marx das hatte. So,
Hegel.
Genau. Ja. Das ist, weiß ich nicht, das ist sehr weit, ja.
Also wobei du sagst, es ist
heute,
absurd.
Wobei ich gerade heute gelernt habe, dass Nostradamus beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs, ja, da war ja sozusagen Nostradamus war am Zarenhof in Russland, und er hat beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs, hat er zum Zaren gesagt, hör mal drauf, der Krieg, da wird das Ende von Russland sein, da wird das Ende deiner Dynastie sein und deine Soldaten werden dahingemetzelt werden.
Oha.
Und das ist sozusagen sein Vorgehen. Also es wäre, wenn ich jetzt sagen würde, so, lieber Herr Schulleiter, das, was du hier machst, das wird vom Boden, dann was ja die Geschichte 700 Jahre unserer Schule, das jetzt hier alles wegfegen, die wird nicht mehr existieren. Also da gehört schon was dazu, sowas zu sagen. Aber wenn es danach dann auch noch stimmt, das ist schon krass. Also von daher, vielleicht ist es auch irgendwie nur, weiß nicht, Gerücht. Vielleicht ist es auch nur ein Gerücht oder so. Ich war nicht dabei.
Das heißt, das nochmal zusammenzufassen, du hast schon eher
einen... Nee, was habe ich? Habe ich Nostradamus gesagt?
Nostradamus.
Rasputin, es war Rasputin. Es war nicht... Nein!
Ich habe schon gedacht,
das schneiden wir raus! Nicht Nostradamus, natürlich. Furchtbar. Ein Fauxpas. Also jetzt würde ich gerne in der Zeit ein Stück zurückgehen. Ja, da müsste ich mich aber ganz schnell jetzt bewegen und das da ist dann doch... So schnell bin ich nicht. Aber okay, nee, okay. Es war Rasputin.
Okay. Also, und das nochmal zusammenfassen, du hast eher ein chaotisches Bild der Geschichte, das ist alles absurd, also oder zufällig
passiert. Ich glaube schon, dass es sozusagen Strukturen gibt, die in der Geschichte immer wieder wiederzufinden sind. Zum Beispiel so Strukturen, wenn sozusagen Konflikte aufbrechen. So. Und dann gibt es halt so Momente zum Beispiel, wo Konflikte brechen ja immer zwischen verschiedenen Parteien auf. So, und ich glaube,
das finde ich ja auch spannend.
So diese ich glaube, dass es eben so da einen Moment gibt und das ist der Moment, wenn man sagt, so, wenn der andere einen Schaden hat, dann ist es mir das wert, dass ich auch sozusagen Mühen auf mich nehme. Also sozusagen so, ich nehme Mühen auf, um den anderen zu schaden. Das ist eigentlich schon, also in dem Moment, wo man das macht, ist das eigentlich schon eine Art Kriegserklärung eigentlich.
Okay.
Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das dann sozusagen wieder friedlich gelöst werden kann.
Weil
sozusagen jetzt die Situation von Europa, so, es ist uns wert, Russland zu schaden, dass wir selber im Kalten sitzen wollen. Gegebenenfalls oder so.
Ich finde also das ja politisch auch spannend, um zu schaden, genau. Weil ich finde diese hegelische Dialektik so der Geschichte finde ich ganz spannend. Also dass es sozusagen ein ständiges Hin und Her zwischen den extremen Polen gibt. Das ist natürlich schon ein verkürzte Vorstellung von Geschichte, dass es nur zwei Pole gäbe, ja, die sich gegenüberstehen. Es gibt ja eigentlich sehr, sehr viele Strömungen, ja. Aber dass sozusagen, wenn sich eine Seite dann siegreich fühlt, das ist ja jetzt an dem Beispiel das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in den USA ganz deutlich zu sehen, ja. Da ist 73 diese Roe versus Wade durchgekommen letztendlich. Und das war natürlich dann ein Riesensieg für die Pro-Choice-Bewegung und dass das aber dann letztendlich die Gegnerschaft mobilisiert hat, so dagegen zu kämpfen, dass jetzt 50 Jahre danach letztendlich diese Strömung wieder gewonnen hat und jetzt sieht man, dass die liberalen Kräfte, die vorher sich vielleicht da bequem eingerichtet hatten, weil sie meinten, okay, wir haben ja eigentlich dieses Recht, was uns zugestanden wurde und dass diese Kräfte jetzt sich wieder mobilisieren und versuchen jetzt, es wird natürlich auch Jahrzehnte vielleicht leider dauern, dagegen vorzugehen und für ein liberaleres Abtreibungsrecht zu demonstrieren. Also das, ich finde, daran sieht man richtig gut dieses Hin und Her, dieses Dialektische der Geschichte, dieses Abarbeiten an Ideen. Ist natürlich wahnsinnig schade, dass es so verkürzt auf diese zwei Extreme dann immer ist, die man dann vielleicht sieht, aber das finde ich so im Lauf der Geschichte spannend. Aber vielleicht deuten wir das ja auch nur rein. Also,
ja, aber ich finde, das sieht man ja dann immer sozusagen erst im Nachgang. Mhm. Und ich glaube, so dass es halt diese Bewegung halt schon stattgefunden hat zwischen dem Liberalismus und dann sozusagen dem Zurückkommen des Staates, mehr oder weniger. Also der Staat kommt zurück. Ja. Naja, nee, aber auch der Staat kommt zurück und reglementiert mehr und mehr das, was die Bürger so machen. Und ich glaube, da gab es halt eine Zäsur und das war, glaube ich, der 11. September 2001. Weil bis dahin war es sozusagen, der Liberalismus ist auf dem Vormarsch gewesen, der Staat hat eigentlich nur noch gestört. Der Staat sollte weg, sozusagen,
es gibt nichts mehr zu kontrollieren. Bei Republikanern und Liberalen.
Und Demokraten, genau. Ja. So, und dann hat man gesehen, so jetzt ist hier was passiert und dann haben plötzlich alle nach dem Staat gerufen.
Aber nur im Bereich innere Sicherheit, das ist ja das Spannende. Das war ja im Bereich... Ja,
gut, aber Bereich innere Sicherheit ist natürlich auch so ein klassisches liberales Thema. Ja, also sozusagen, wie darf der Staat den Bürger überwachen? Darf er dem Meinungen irgendwie verbieten? Und ich glaube sozusagen, was jetzt heutzutage so möglich ist, das wäre vor 20, Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen.
Das vielleicht, um nochmal zu unserem Thema zurückzukommen, Teil. In welche Zeit würdest du dich gern zurückversetzen lassen? Also Nur mal kurz, um das zu sehen, erstmal, das ist die erste Frage. Also nur um das mal kurz zu erleben, einfach. Du musst nicht direkt involviert sein, sondern du bist einfach nur Beobachter, aber du bist schon direkt mit dabei.
Ich bin mit dabei. Hm. Ich glaube, ich würde ins antike Griechenland wollen.
Ach nee, okay. Sokrates Hallo sagen.
Sokrates Hallo sagen, nee, und ich glaube aber.
Ich glaube, ihr würdet euch gut verstehen.
So wie die Griechen jetzt noch drauf sind, wenn man da so ist, dann kann man sich das super vorstellen, wie das dort sozusagen ohne moderne Medien, ohne schnelles Zeug, ohne das Ganze, wie das da abgegangen ist. Und das war, das finde ich sehr, der, finde ich sehr, ja, da würde ich hin.
Alle Geburt Zeiten, der direkten alle Demokratie, ja. Gut, du bist auch ein Mann, also du hättest ja auch Wahlrecht.
Genau.
Haben können, ja, außer du wärst Sklave gewesen oder Fremde.
Das ist der eigentliche Grund, ja, dass die Frauen da endlich mal nichts zu sagen haben und endlich mal das Wort fallen, okay, und sowas. Nee, ja, aber das wäre so die Zeit, ja. Aber so die ja, da würde ich gerne hin zurück. Weil die anderen Zeiten haben irgendwie alle Probleme. Ich glaube, da gab es immer Kriege und, oder Kirche oder Religion oder irgendwas. Irgendwas
die hat Industrialisierung.
Immer extrem Industrialisierung, wo man dann halt irgendwie im Dreck lebt. Und das ist irgendwie alles unschön. Aber ja, im antiken Griechenland, na gut, da gab es auch Kriege. Aber da hätte ich einfach nicht mitgemacht.
Ja, ich finde das so spannend, weil wir haben ja vorhin
unser Geist gestikuliert gerade wild. Ich übersetze das mal damit, dass ich wirres Zeug geredet hätte. Das, ja.
Wahnsinn.
Das ist natürlich vollkommen falsch.
Also ich finde die Frage wahnsinnig schwer zu beantworten. Wir haben ja gerade auch über Gleichzeitigkeit gesprochen. Und das ist ja, wenn wir so über diese Zeit sprechen, Epochen, die wir dann vielleicht so festlegen im Nachhinein, ich meine, es gab ja auch immer zu einer gewissen Zeit immer unterschiedliche Realitäten, ja. Und wenn man ja während des 19. Jahrhunderts in Deutschland in irgendeiner, ja weiß nicht, Großbankiersfamilie geboren wurde, hatte man auf jeden Fall ein anderes Schicksal als jetzt jemand, der in einer Fabrik da am Fließband irgendwo gearbeitet hat. Also das muss man ja aber dann immer noch sehen, ja. Also in welcher Ebene in der Gleichzeitigkeit sozusagen man sich da verortet. Und deswegen kann ich das, finde ich, ganz schwer das zu beantworten.
Ja gut, aber man kann ja schon sagen, was da sozusagen die großen Linien waren, ja. Und ja. Na gut, wenn man jetzt sozusagen sagt, heute, was gibt es da so für Positionen? Na gut, da kann man geografisch das sozusagen einordnen. Es ist halt ein Unterschied, ob man in Indonesien geboren wurde oder in Deutschland oder in England. Das ist schon klar, aber ich glaube halt, naja, also Elon Musk sind halt relativ wenig Leute. Ja. Also ist halt,
würdest du sagen, wir haben eine zu eingeschränkte Sicht auf die Zeit? Also gerade als Geschichtslehrer, also hast du ja auch viel einfach für europäische Geschichte, die du da so durchboxst. Findest du, das ist eine zu einseitige Sicht auf die vergangene Zeit? Würdest du dir da mehr Perspektiven wünschen?
Nein.
Nein? Okay.
Finde ich eigentlich, also sozusagen wir haben, das ist, nein. Ich würde sagen, nein. Weil die Leute, also sozusagen, was wollen wir denn erreichen bei den Kindern oder bei den Schülern? Die sollen ja sozusagen ein Verständnis dafür bekommen, dass sie sozusagen Menschen sind.
Was? Nein, was? Sie sind Menschen?
Ja, doch, doch. Einige
sind Menschen. Das hat mir niemand gesagt.
Einige sind Menschen. Und wir wollen ihnen ja sozusagen klar machen, dass die Menschen sind, die sozusagen hier, so wie sie jetzt leben, so nur leben können, weil vor ihnen auch schon Menschen gelebt haben, die den ganzen, das ganze, die viele Sachen erfunden haben, die irgendwelche Sachen gemacht haben. Wenn sie diese Sachen nicht gemacht hätten, dann wären sie heute nicht da. Oder sie würden heute anders leben. So, und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man eben sagt, naja, klar, irgendwo sind auch irgendwelche Chinesen rumgefahren und haben irgendwelche anderen Sachen gemacht, die wir jetzt vielleicht hier ein bisschen unterbeleuchten, was irgendwie möglicherweise auch der Fall ist, aber die hatten natürlich auch relativ wenig mit denjenigen zu tun, die heute, also mit unseren Schülern zu tun. Und das ist halt sozusagen, wir leben in einer globalisierten Welt, wo man halt sozusagen, der Chinese, der ist auch nur in einem Ausklick von mir entfernt, da kann ich ihm eine Nachricht schreiben und dann ist die da, aber das ist ja in der Geschichte nicht so gewesen. Also sozusagen vor 100 Jahren hatte man, um nach China eine Nachricht zu bringen, der schnellste Weg waren, glaube ich, 300 Tage oder sowas hat man da gebraucht, um da eine Nachricht hinzubringen. Und das ist stimmt das jetzt vor 100 Jahren? Ja, 150
ja.
Jahren.
Ja.
Ja, also, aber das sind ganz andere Welten. Und insofern hängen unsere Schüler tatsächlich eben auch geografisch auch an dieser Region. Und deshalb ist das schon auch in gewisser Hinsicht gerechtfertigt.
Okay.
Würde ich sagen.
Wo würdest du sagen, womit verschwendest du die meiste Zeit?
Das ist eigentlich mit sinnlosen
Podcasts?
Nein, tatsächlich nicht. Das wäre jetzt die flapsige Antwort gewesen. Die hätte ich eigentlich von mir erwartet. Das hast du sie gebracht. Das finde ich aber jetzt. Mit sinnlosen Dingen im Internet nachgucken. Also sozusagen, ich finde schon, dass sozusagen also das Internet ist eine...
Was googelst du dann so? Was googelst du, wo du sagst, das findest du so interessant, dass du das nachguckst, aber gleichzeitig ist es Zeitverschwendung?
Na, zur Zeit würde ich denken, also ich gucke halt so irgendwelche Sachen an. Also Sachen an. Was soll denn dieses Lachen? Ist das? Nein, ich will jetzt das nicht thematisieren, was ich mir da genau angucke. Ich gucke zum Beispiel viele Nachrichten an. Und diese Nachrichten gucke ich an und dann sehe ich, ach, das wird passieren. Und dann mache ich mir wieder Sorgen, was könnte denn jetzt noch passieren? Und wie geht das weiter? Und im Endeffekt merke ich aber, naja, so richtig ändern, dass ich mir die Sache, dass ich das jetzt weiß, ändert das auch nicht. Aber ich habe halt den Eindruck, dann verstehe ich vielleicht ein paar Sachen besser. Sowas zum Beispiel. Aber zum Beispiel auch irgendwelche Kurse oder man weiß nicht, man guckt auf YouTube irgendwelche Sachen an und verschwendet seine Lebenszeit. Das finde ich halt, das ist bei mir auch. Was verschwendest du denn so für Zeit?
Ja, auch so tatsächlich so Biografien, glaube ich. Also ich finde das wahnsinnig spannend, wie Menschen so gelebt haben oder auch aktuell oder auch so Stars, stelle ich jetzt fest, so manche, also gerade die so irgendwie spannende Leben haben.
Das findest du spannend, aber trotzdem die Zeit dafür ist verschwendet.
Ja, schon irgendwie, weil das ist ja irgendwie auch, ich weiß nicht, ob ich den Begriff der Nützlichkeit, so richtig nützlich ist es nicht, aber auch spannend und danach, weiß nicht, oder Backgammon. Ich spiele zum Beispiel gerade wahnsinnig gern Backgammon und dann, das ist eine totale Verschwendung. Also ich war nie so...
Und gegen andere oder hier irgendwie am Rechner oder was?
Na, eigentlich immer nur gegen andere, also mit Freunden.
Das würde ich nie als verschwendet.
Nee, das überhaupt nicht. Das ist eine total wertvolle Zeit. Und ich spiele das aber in so Momenten, in denen ich jetzt manchmal auch Podcasts höre, reicht mir das nicht, sozusagen mich nur auf diesen Podcast zu konzentrieren. Ich muss dann irgendwie entweder joggen gehen oder spazieren gehen oder eben später ein Backgammon. Und gleichzeitig ist das aber eine wahnsinnige Verschwendung. Ich meine, ich höre ja eigentlich was Sinnvolles und spiele dann nebenbei ein bisschen Backgammon. Aber das ist total sinnlos. Man könnte ja auch zeichnen oder Sport machen. Also das fände ich viel wertiger.
Ich sehe aber nicht, wieso jetzt das Zeichnen irgendwie... besser wäre als Backgammon spielen.
Das ist wahrscheinlich so die Nützlichkeit. Das ist so ein bisschen diese...
Ja, aber Nützlichkeit. Am Ende sind wir sowieso alle... Ich sage ja, von der Sonne gefressen halt.
Das dauert ja aber noch ein bisschen, hoffentlich. Also, oder weißt du da mehr?
Nein.
Okay.
Ja.
Wofür würdest du denn gern mehr Zeit verschwenden? Wo du sagst, das wäre was? Oder vielleicht nicht verschwenden ist das falsche Wort, aber wofür würdest du gern mehr Zeit haben oder mehr Zeit geben oder dir mehr Zeit nehmen?
Ich glaube, fürs Lesen. Ich würde gerne mehr lesen. Aber ich bin halt kein besonders schneller Leser. Und deshalb ist das immer... Deshalb lese ich auch so gerne Kant, weil da kann man gar nicht schnell lesen. Da fällt das nicht so auf. Ja. Aber ansonsten dauert es halt alles ein bisschen dauert halt eine Weile bei mir. Glaube ich, länger als bei anderen. Und deshalb...
Gleichzeitig liest du ja wahnsinnig viele Nachrichten. Das ist ja auch Zeit, die du dann...
Ja, genau. Aber das ist halt, das finde ich nicht so erhellend. Wie irgendwelche.
Aber da hatte ich vor 2 Jahren, das war so ein Corona-Erlebnis für mich, ich wollte auch immer mehr lesen. Und dann hatte ich eine YouTube-Serie, ich weiß gar nicht was, oder ein Video gesehen. Das kann ich jedem ans Herz legen. Das heißt, ein bisschen Werbung hier, um ein bisschen Werbung zu machen. What to Read in the Golden Age of Content. Das sind 13 Minuten und da stellt sich der Reporter genau diese Frage, wie kann ich denn jetzt mehr lesen? Ich will mehr lesen, aber ich schaff's nicht. Und parallel besuchte dann ganz viele tolle Bibliotheken auf der Welt und interviewt Leute zum Schnelllesen. Dann einige, da versucht er über einen Kanon zu sprechen. Was soll ich eigentlich lesen? Es wird so viel veröffentlicht. Wie entscheide ich eigentlich meine Textauswahl? Und das Markanteste oder der markanteste Moment war, als jemand ganz mathematisch vorgerechnet hat, okay, wie viel liest du denn jetzt gerade in einem Jahr? Ein Buch, okay. Das heißt, du lebst jetzt noch vielleicht 60 Jahre. Das heißt, in deinem Leben liest du jetzt wahrscheinlich noch 60 Bücher. Okay, und dann hat er 60 Bücher genommen und das in ein Bücherregal gestellt. Und das war total traurig anzusehen. Das war wirklich nicht viel. Es war ja so ein Bookshelf. So. Und dann meinte er, wenn du an einem Tag 30 Minuten liest, dann schaffst du im Jahr so und so viele Minuten, das sind umgerechnet so und so viele Seiten, und dann würdest du in einem Jahr 50 Bücher schaffen. Und dann denkst du eigentlich, 30 Minuten am Tag, ich meine, das sind 3x10 Minuten. Also eigentlich nicht viel. Also wenn man immer ein Buch mit hat, immer mal ein bisschen reinliest und sich so zum Ziel setzt, 30 Seiten, 30 Minuten am Tag ist überhaupt nicht viel. Und ob es beim Zähneputzen ist oder irgendwo so nebenbei. Und dann hat man einfach mal diese 50 Bücher im Jahr, was man eigentlich sonst in seinem ganzen Leben lesen würde. Und das war das einfach auch zu sehen, visuell war das für mich so erhellend. Und dann habe ich das probiert. Und letztes Jahr tatsächlich habe ich 53 Bücher gelesen, jede Woche ein Buch. Aber, und ich habe immer nur 30 Minuten am Tag gelesen. Und das war wahnsinnig.
Aber ist das nicht gut. Genau so eine Geschichte, wie du vorhin gesagt hast, dass das dann, da geht es dann darum, nicht was man isst, sondern das, was man gelesen hat, sozusagen. Also das insinuiert irgendwie, dass man irgendwie viele ein Maximum an Büchern gelesen haben muss. Und das
hat mich motiviert.
Halt,
ja.
Das schiebt halt beiseite, so dass man halt sozusagen, man könnte ja auch genauso gut sagen, na ja, gut, wie viele Fahrradrennen bist du denn in deinem Leben bis jetzt gefahren? Und dann könnte man ja auch sagen, so das Maximum erreichen. Und das Problem ist, und das ist das, was eigentlich sozusagen das Problematische an der ganzen Geschichte ist, man muss sich halt entscheiden, will man jetzt ein tolles Bücherregal haben, was man gelesen hat, oder will man viele Fahrradrennen gefahren haben, oder will man viel Alkohol getrunken haben, oder was will man denn im Leben gemacht haben? Was sollen die Leute am Ende des Lebens von einem erzählen?
Oder was man selbst, das ist ja Aristoteles, ist ja genau das, ja, dass man ein glückliches Leben oder ein glückseliges Leben mit der Eudaimonia, dass man das eigentlich nur am Ende des Lebens irgendwie feststellt, ob das jetzt in der Summe gut war.
Oder
aber
ob
man tatsächlich
verzockt hat, ja.
Ah, das ist total spannend, weil ich gemerkt habe, das motiviert mich total, dieses Bild einfach zu sehen, wie viele Bücher das sind. Deswegen brauche ich auch Bücher, also haptisch, als Objekte. Ich kann das nicht E-Book-Reader und so weiter, das geht bei mir nicht. Ich muss das Objekt haben und dann reihe ich das auch auf. Also ich reihe wirklich jedes Buch, ja, was ich lese, stelle ich dann hintereinander und dann sehe ich, richtig aufgereiht, wie viel habe ich denn schon geschafft. Und klar ist das total, ist wieder dieses Haben, ja, dieses Materialistische. Und gleichzeitig motiviert mich das total. Also da merke ich, vielleicht bin ich auch schon so konditioniert, ja, dieses visuelle, materielle zu sehen. Und gleichzeitig ist es aber das, was ich dann so sehe, das ist nur so diese Motivation oder dieses Überprüfen vielleicht. Aber das Eigentliche, was ich wertschätze, sind eigentlich die Momente, in denen ich das lese und wo ich denke, ach, das ist eine tolle Geschichte. Und in den Momenten, in denen ich irgendwelchen Leuten das erzählen kann oder darüber reden kann oder meine Kollegen nerven kann, weil ich sage, ich habe das Buch gelesen und den Gedanken. Und also das ist ja eigentlich das, was ich wertschätze. Aber irgendwie reicht das nicht aus, um mich zu zwingen, dann einfach mal so 30 Minuten wegzugehen von diesen sinnlosen Gescrolle. Oder ich meine, wir haben ja auch im Alltag einfach, zumindest wenn es nicht Ferien, jetzt Sommerferien sind, haben wir ja auch viel Zeug liegen. Also wir müssen ja wahnsinnig viel lesen, gerade in unseren Fächern. Und dann muss ich mich da manchmal zwingen, einfach so die 30 Minuten am Tag zur Seite zu legen und anzufangen zu lesen. Häufig ist es ja wirklich nur die erste oder sind es die ersten zwei Seiten. Und diese Anschubsenergie kriege ich darüber, okay, ich will diese 52 Bücher im Jahr lesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war oder nicht.
Doch. Ich glaube schon, dass das verständlich ist. Aber ich hatte ja ein Alternativangebot. Also diese 30 Minuten jetzt nicht für das Buchlesen investieren, sondern einfach in nichts tun. Aber richtiges Nichtstun.
Oh, ich glaube, das würde mir richtig schwer fallen.
Das ist nämlich, ja genau, das fällt schwer. Aber dann hat man sozusagen, zumindest sozusagen die gefühlte Zeit, ist dann viel höher, also viel mehr. Ja, also wenn man halt 30 Minuten lang zum Beispiel meditiert über irgendwas oder über nichts, über, dann kommen einem diese 30 Minuten, die kommen einem wie Stunden vor. Und
ja, dieses,
das ist, glaube ich, auch ein ziemlich gutes geistiges Training, wo man dann halt sozusagen auf sich ein bisschen zurückgeworfen wird.
Man ja, dieses, ja.
Sich nullen oder so. Das ist ja auch das, was sozusagen, was ich an, am Islam zum Beispiel auch so ziemlich, oder was viele Leute möglicherweise, weiß ich nicht, aber was man am Islam gut finden könnte, eben diese Rhythmisierung, dass man eben sozusagen gezwungen wird, so jetzt ist hier Schluss, jetzt hörst du mit deinem komischen Alltagstätigkeiten, was du da alles so zu machen hast, da hörst du jetzt auf und du nimmst dir jetzt 10 Minuten Zeit für dich oder für eine bestimmte Tätigkeit. Das ist ja auch eine Art Meditation.
Das heißt, du würdest der These zustimmen, dass man im Alltag viel stärker ja, sich Zeit nehmen sollte oder sich diese Zeit geben sollte für Spiritualität. Findest du, wir haben zu wenig...
Das klingt mir schon wieder so sehr nach Religion, aber...
Nein, Spiritualität ist ja keine Religion.
Ja. Ja, okay. Also Spiritualität, die sozusagen nicht unbedingt... Also ich will jetzt nicht dafür Werbung machen, dass man jetzt hier dem Islam beitreten soll oder sowas, aber ich würde schon denken, dass man sich für sich selber Zeit nehmen soll. Also sozusagen das eigene Wesen und den eigenen Verstand und die eigene Vernunft sozusagen mehr oder weniger zu spüren. Und
da hilft es ja, sich
das
ja
bewusst zu machen und nicht wie ein Computer hier durchzurennen, so ich muss das jetzt machen, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen und so weiter. Und wenn man nichts zu tun hat, da gibt man sich irgendwelche anderen sinnlosen Aufgaben, wie irgendwelche Nachrichten zu gucken oder irgendwelche Sachen im Internet nachzuverfolgen.
Weil man es nicht gewohnt ist, ja, einfach ja, das auszuhalten.
Einfach mal zu sagen, so, jetzt guckst du mal dich selber an. Guck dich selber an und dich selber ist jetzt nicht so der Körper und wie du gerade aussiehst und im Spiegel angucken, sondern den eigenen Geist angucken. Wie wird der gelenkt? Wie funktioniert der? Wo schweift der hin ab?
Ja, die eigene Stimme auch zu hören. Also man braucht ja auch Zeit wirklich und dann auch Ruhe und die eigene Stimme hören. Das ist so witzig, weil wir Lehrer, wir hören ja ganz häufig unsere äußere Stimme, ja, oder in der Kommunikation, so nach außen. Aber so diese innere Stimme wirklich mal einzukehren, es geht ja nicht. Wir haben ja keinen, wir können jetzt nicht plötzlich anfangen, solitär zu spielen auf unserem Computer, ja. Also wir sind ja immer in Interaktion und also unsere Zeit ist ja so viel gefüllt mit Kommunikation, Interaktion. Also, das kann man sich gar nicht so vorstellen. Ja? Wir sind ja im Unterricht mit Menschen ja zusammen, aber auch im Lehrerzimmer. Und ich fände das gut, wenn man als Lehrer einfach dann auch den Raum hat und dann auch die Zeit, einfach mal so einzukehren. Und das ist wahnsinnig schwierig, ja, in 15 Minuten Pause. Das ist ja einfach dann zu essen, auf Toilette zu gehen. Und also wie will man dann eigentlich mal zu sich zur Ruhe kommen, um dann irgendwie wieder nach außen zu treten, zu kommunizieren mit anderen Menschen. Und also ich finde das wahnsinnig schade, dass das so wir machen ja Bildungsarbeit hier, dass das so getaktet ist, so total. Und jetzt 45 Minuten das und dann 90 Minuten das und dann kommt die nächste Beratung hier. Und also irgendwie kommt man dann, also ich komme manchmal richtig ausgelaugt nach Hause, brauche da erstmal Zeit. Also mit nichts.
Das ist ja alles so, hängen. Ja.
Um dann erstmal wieder überhaupt arbeiten zu können. Aber da weiß ich jetzt nicht. Es sind vielleicht unsere Fächer auch besonders, weil wir natürlich auch viel in Interaktion mit den Schülern treten und eingehen, was die sagen. Und
ich würde jetzt nicht sagen, dass die Mathelehrer mit ihren Schülern nicht reden oder so. Ich glaube, die sind genauso in Interaktion. Das ist schon, also ich glaube, das liegt schon am Beruf. Aber ich habe jetzt von dir eine Provokation gehört.
Was?
Du hast die Begriffe Raum und Zeit hast du genannt. Und wenn man Raum und Zeit zusammennimmt, dann bin ich eigentlich immer, dann bin ich immer wieder, da komme ich immer wieder zu Kant zurück. Und den haben wir noch vergessen.
Den haben wir vergessen, ja, dann müssen wir jetzt Kant noch abhandeln.
Kant, als letzten Punkt, wir haben ja noch so 2 Stunden haben wir ja noch. Das könnte für einen kurzen Abriss, wo unser Geist
guckt. Ja, unser Geist ist
komplett geschockt und macht schon Olaf Scholz nach. Das ist auch was, ja. Nee, aber Kant finde ich halt von daher auch mit dem Physikalischen, wo du dich vorhin so gegen gewehrt hast und ganz schnell wieder abgeglitten bist, das habe ich gemerkt.
Ah, ich muss nochmal unterbrechen. Ich sehe nämlich hier gerade, unsere Zeit läuft ab. Also wir können nämlich hier nur ein Segment aufnehmen, immer für 60 Minuten. Das wäre jetzt noch eine Minute. Deswegen würde ich das jetzt mal kurz unterbrechen und wir beginnen dann mit dem nächsten Segment. Nicht, dass es mittendrin abbricht.
Wir wollen jetzt auch nicht mehr so lange. Ja.
So, also wir nehmen jetzt hier das zweite Segment auf. Ja? Ja. Also, und,
also der gute Kant, genau. Also Kant hat ja sozusagen das relativ, also allumfassend eigentlich gesagt. Und im Endeffekt, wenn man es sich genau anguckt, dann hat er sozusagen die Relativitätstheorie, die hunderte Jahre später gefunden wurde, vorausgesehen. Weil er eben gesagt hat sozusagen, naja, Zeit ist Also es gibt Bedingungen der Möglichkeit, irgendwelche Erfahrungen machen zu können. So, und das ist Raum und Zeit. Und wenn man, das hört man jetzt so, und dann kann man das aufschreiben, dann steht das irgendwo, aber das ist halt, wenn man sich das vor Augen führt, dann wird das halt schon einigermaßen dramatisch, weil man eben dann vor Augen geführt bekommt, dass sozusagen wir sind davon abhängig, dass es Zeit gibt und dass es Raum gibt. Alles, was wir sozusagen in unserem Leben machen, all unser Sein findet in Raum und Zeit statt.
Ja.
So, und das ist aber noch nicht mal alles. Das ist ja noch nicht mal alles. Und das ist, kann man sagen, ja, wir sind ja Raum und Zeit. Alles okay. Nee, aber wir haben ja dann auch noch ein zusätzliches Problem, dass wir sozusagen die Zeit sozusagen in einer Richtung ablaufend empfinden. Mhm. Das heißt, wir haben den Eindruck, dass die Zeit irgendwie immer vorwärts läuft. Und dann passiert das eine, und dann passiert das nächste. Und deshalb kommen wir auch zu Begriffen wie Kausalität. Ja, dass wir sagen so, warum...
Ursache-Wirkung, ja.
Genau, warum habe ich jetzt eine geklatscht gekriegt? Ah, okay, weil ich den anderen vielleicht gendergerecht als Arschloch bezeichnet habe oder sowas. Dann habe ich sozusagen die Kausalität herstellen. Ja, aber das geht halt nur, wenn ich sozusagen den Zeitablauf habe. Und wir können uns auch, und den stellen wir halt sozusagen in diese Richtung immer her. Aber das ist nicht unbedingt denknotwendig, und da kommen wir eben auch an unsere Grenzen, wenn wir eben merken, naja, was Einstein da erzählt hat, das geht mit dieser Vorstellung nicht einher, dass die Zeit immer komplett gleich abläuft. Und was die Quantenphysik sagt, das sagt uns auch, naja, okay, unsere Vorstellung von Kausalität, die ist zwar schön und gut, und wenn wir hier mit großen Dingen operieren, dann funktioniert die auch. Aber wenn man halt auf Quantenebene geht, dann merken wir halt, dass das alles Grütze ist, was wir hier eigentlich erzählen. Das funktioniert bei großen Geschichten, aber das funktioniert eben, auf Quantenebene kann man nicht mehr von Kausalität sprechen.
Aber nicht, also weil man ist ja, also wie ich dieses Doppelspaltexperiment in Erinnerung habe, ist es ja schon so, dass die gerichtete Aufmerksamkeit auf dann eben dieses Experiment, ja, des Doppelspalts, entscheidet dann letztendlich, dass die Quanten, die Photonen letztendlich diese einen Spalt auswählen oder nicht. Und dann ist es ja schon eine Ursache, oder? Also sozusagen dieses gerichtete Bewusstsein.
Aber das ist ja, da sieht man eben sozusagen, welchen Einfluss wir auf unsere Welt haben. Also sozusagen, wenn man das Photon sozusagen unbehelligt lässt, ja, und sagt, mach was du willst, ja, ja, das geht ja sozusagen, dann geht es durch beide Spalten durch. So. Ja. Das muss man sich halt überlegen, wieso geht so ein Photon, wie kann das gleichzeitig durch zwei Spalten durchgehen? Das geht ja eigentlich nicht.
Ja.
So, und das liegt halt daran, dass sich das eben nicht irgendwo befindet, sondern dass sich halt das halt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit an allen unterschiedlichen Orten befindet. Und insofern ist es halt, das kann halt auch plötzlich mit sich selber interagieren. Und dann, das kann man mit klassischer Physik nicht mehr erklären. Ja?
Ja.
Und sozusagen, dass wir das dann plötzlich sehen und sagen, ja, da ist es, das haben wir jetzt auch gesehen. Und dann verhält es sich auch anders. Das ist eben genau das, was eben Kant meinte. Wir sehen unsere Welt in bestimmten Einschränkungen, mit bestimmten Filtern. Und diese Filter, die sind aber nicht in der Welt, also sozusagen die Kausalität.
Mhm.
Ob jetzt die Kausalität in der Welt ist oder ob das nur eine Meise ist, die wir haben, ist halt vollkommen dahingestellt. Und genauso ist es eben mit der Zeit. Wir sehen, die Zeit läuft irgendwie immer konstant ab. Immer in eine Richtung und voll langweilig, immer in dieselbe Richtung bis zum Tod. Und das ist aber was wir wahrnehmen, auch in Abhängigkeit von Raum. Und ob das aber in der Realität wirklich so ist oder so sein muss, das können wir niemals wissen.
Beunruhigt dich das?
Also mich beunruhigt eigentlich mehr, dass es die anderen nicht beunruhigt. Das ist eigentlich das, was ich, also weil das ist eigentlich,
okay.
Also die Evidenz, die man heutzutage in der, das ist ja ganz toll, was man in der Physik alles beweisen kann. Und ich sehe aber, dass das, was in der Physik sozusagen da alles gemacht wird und was gezeigt werden kann, das ist so unglaublich, dass man das kann eigentlich gar nicht sein, dass man da keine Philosophie dazu schreibt. Aber ich glaube, die Philosophen glauben das einfach nicht, was die Physiker da rausgekriegt haben. Die denken immer noch an sich und deshalb reden wir darüber nicht. Aber ich finde es halt schon, weiß ich nicht, also ich finde es ziemlich...
Ja, würdest du sagen, ist eigentlich aktuell, das ist keine Zeit für Philosophen? Also weil ja irgendwie so den öffentlichen Diskurs, den prägen ja schon vor allem Wissenschaftler, Naturwissenschaftler, Neurobiologen, Soziologen, das Thema hatten wir ja auch, ja. Aber das eigentlich so die... die Philosophen schweigen eigentlich. Also der Einzige, der vielleicht irgendwie mal auftritt, das ist dann Richard David Precht, aber ist ja eher ein Populärwissenschaftler.
Ja, aber das ist ja kein echter. Das ist ganz tief gehen im
Niveau. Aber ist das...
Ich finde... Das ist immer die Zeit für Philosophen, aber sozusagen Philosophen, die ist halt, die machen halt so, die machen halt Podcasts von 70 Minuten. Und das ist halt medial nicht mehr vermittelbar, ja. Also Mensch hat eine Aufmerksamkeitsspanne von was weiß ich, wie viel Zeit?
Zwei Minuten.
Zwei Minuten, wenn er intelligent ist, so, und mehr wird dann schwierig. Und deshalb ist es eben medial nicht vermittelbar. Ich glaube auch, Kant war zu seiner Zeit auch, das war einfach nur ein Freak, der irgendwas erzählt hat.
Was, richtiger Spinner, ja.
Ein richtiger Spinner, was halt irgendwelche Leute, die an der Universität, die fanden das irgendwie cool oder so, aber das ist ja auch ein bisschen komisch. Ich glaube nicht, dass der ein Medienstar war.
Ja, aber da würde ich gerne nochmal auf Medien eingehen. Medien und unser Zeitverständnis, weil... Also wenn sich meine Eltern früher immer die MTV-Musikvideos angeguckt haben, die ich dann eben so konsumiert hatte, fanden die das wahnsinnig anstrengend, dass diese Schnitte so schnell waren und dass eben die Bilderfolge einfach, ne, so schnell war.
Fantastisch, ja.
Und ich musste so ein bisschen lachen. Ich dachte dann mal, ja, das sind ja meine Eltern. Und wenn ich dann die Filme angeschaut habe, die dann ganz gut fanden, dachte ich, wie langweilig, das ist ja, jetzt muss mal was passieren. Und dachte dann, ja, das ist eben eine andere Generation. Und jetzt habe ich dieselbe Gefühl wieder bei meinen Schülern, weil die mir dann irgendwelche TikTok-Videos zeigen, wo alles bam, 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 alles total schnell. Und ich habe eigentlich gar nicht wahrgenommen, was da alles stand. Und für die war das total normal. Und für die ist es natürlich, wären diese MTV-Videos, die ich damals total toll fand, sind die natürlich total langsam und langweilig. Und da denke ich mir schon so, oh, wie ändert sich das, diese Wahrnehmung von Abläufen und von Geschwindigkeit, von Beschleunigung. Und das ist ja gerade...
Das fand ich auch bemerkenswert. Ich habe vor kurzem mal irgendwie eine alte Folge vom Tatort gesehen, aus den 80er Jahren und sowas, und da eine Verfolgungsjagd. Und dann hat man wirklich gesehen, wie der Verfolgte sozusagen einen U-Turn hingelegt hat. Und man hat ihn halt wirklich... Man hat halt gesehen, wie der Verfolgte so ein U-Turn hingelegt hat und dann das Polizeiauto hinterher, und es war halt ein Schnitt, es war eine Szene. Wenn man das heute drehen würde, dann wären da mindestens 15 Schnitte drin, die das alles aus unterschiedlichen Zeiten beleuchtet hätten, wahrscheinlich auch noch beschleunigt, damit es cooler aussieht. Und das ist, die Frage ist jetzt, was ist besser, aber das Ganze hat natürlich sozusagen einen Einfluss auf die Wahrnehmung des Ganzen.
Ja.
Ich persönlich fand die, wo das in einer Einstellung gefilmt war, wo man gesehen hat, okay, das ist halt wirklich da passiert, die sind halt wirklich da so langgefahren, also irgendwelche Schauspieler sind tatsächlich da mit dem Auto langgefahren, haben dann so eine Bremsung gemacht oder was weiß ich, finde ich im Prinzip eigentlich besser.
Ja, also ich mag so dieses Spiel, dieses künstlerische Spiel mit den Mitteln des Mediums, also Film interessiert mich ja wahnsinnig. Ich habe da auch meine Abschlussarbeit im Studium drüber geschrieben, über einen Film, Victoria, der 2,5 Stunden in einer Kameraeinstellung gedreht wurde. Also der Kameramann ist immer mitgelaufen. Ja? Das heißt, die Kamera blieb auch immer auf dieser Position des Kameramanns. Ja? Also es kam nie zu einer Froschperspektive oder einer Vogelperspektive. Und da gibt es auch wahnsinnig gute Filme. Es wird ja auch immer mehr damit, also mit dieser Spielart gedreht. Total empfehlenswert, also eine Szene von einer Serie, True Detective, kann ich jedem empfehlen, harter Tobak, aber da gibt es eine Szene, eine Kampfszene, da passiert so viel und das ist auch in einem Take gedreht, also es gibt keine Schnitte, nichts, und da sieht man richtig diese Zeit fließen und wie viel gleichzeitig passiert und natürlich wahnsinnig choreografiert, und also das finde ich dann immer spannend, wie sozusagen das Medium versucht, Zeit in unterschiedlicher Art und Weise darzustellen oder durch so Schuss gegen Schuss, Parallelmontagen, sowas. Weiß natürlich, jeder hat ja eine Wahrnehmung von Zeit irgendwie. Wir sind ja als eine Person hier in diesem Universum und denken so, wie wir jetzt
hier. Wir sind eine Person?
Nein, das nicht, aber also ich bin eine Person im Universum und ich denke natürlich so, wie ich Dinge wahrnehme, das ist das Normale. Und allein in diesem Beispiel, dass ich die TikTok-Videos meiner Schüler einfach viel zu schnell finde und denke, wo steht jetzt was? Ich muss mir das jetzt nochmal angucken. Merke ich ja, dass die Wahrnehmung einfach sich wahnsinnig ändert. Und ich merke dann auch langsam, ich bin jetzt eigentlich eine andere Generation. Also vor kurzem war ich doch noch irgendwie selber jugendlich und selber jung. Ja, und so vergeht einfach die Zeit. Und dass ich jetzt feststelle, jetzt kommt eigentlich jetzt so eine andere Generation. Und die machen Sachen ganz anders. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderer Punkt. Ja,
aber ich finde, das ist aber trotzdem bedenkenswert. Bedenkenswert. Also nicht bedenklich, aber bedenkenswert. Weil das macht ja sozusagen, also wenn ich jetzt einen Ausschnitt, ich will irgendwas transportieren, so, und dann mache ich einen Ausschnitt und dann sehe ich irgendwas, was da abläuft. Mhm. Fall Nummer eins und Fall Nummer zwei, ich sehe das in ganz kleinen Schnipseln. Dann sehe ich ja im Endeffekt mehr. Ich sehe ja, wenn das in kleine Schnipsel zerschnitten ist, sehe ich viel mehr. Und ich glaube, das ist auch das, was heutzutage in so Kurzvideos immer mehr passiert, dass man sozusagen immer kleinere Schnipsel macht. Und das bedeutet ja, dass man in gleicher Zeit mehr visuelle Eindrücke hat.
Ja, ja.
Und das würde jetzt aber, das würde jetzt denken, okay, wenn ich in meinem Rechner, wenn ich den aufrüste, dann kann ich dem mehr Informationen geben, dann kann der mehr Informationen verarbeiten.
Ja.
Aber ich habe noch nicht gesehen, wie sozusagen das Hirn der Menschen aufgerüstet wurde.
Doch, aber das glaube ich schon. Also ich glaube, weil das Gehirn wächst ja mit seinen Aufgaben, wie die Leber. Ja.
Was ist das denn für ein Spruch?
Das hier, Hirschhausen hat ein Buch geschrieben. Die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Ja, und ich glaube, so ist es auch beim Gehirn. Ich glaube, dass einfach, ja, also diese Kritik an Medien gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Ja, also als dann plötzlich der Buchdruck kam und, oh Gott, was soll das sein, wenn plötzlich alle die Bücher lesen können? Oder als dann, Fotos gemacht wurden, was soll das sein? Oder plötzlich der Film, also das begleitet ja, jedes neue Medium begleitet ja eine riesige Debatte an Medienkritik. Ja, dass es, der Mensch das nicht mehr verarbeiten könnte, das gleiche auch an bei Verkehr und so weiter, ja, bei Autos, Eisenbahn und so weiter. Aber irgendwie hat sich ja das Gehirn dann immer angepasst. Ich glaube, das ist einfach dann, das wächst wirklich mit den Aufgaben. Also wenn du dann nur noch das siehst, nur noch TikTok schaust, noch diese schnellen Videos, ich glaube, dann gewöhnt man sich daran, dann verschaltet sich das Gehirn dann auch dementsprechend, um das wahrzunehmen. Ja. Dir liegt was auf in dem Gehirn, auf dem Gehirn.
Vehement würde ich ja widersprechen, denn, vielleicht, ich würde nicht unbedingt widersprechen, ich würde nur das Bedenkenswerte nochmal ins Feld führen wollen, denn das Gehirn kann dann möglicherweise Sachen schneller aufnehmen und was weiß ich, also das ist durchaus möglich, würde ich jetzt nicht ausschließen. Ich glaube nicht, dass man sozusagen diese Schnitte alle, dass man alles sieht, was in so einem Video alles passieren kann, aber ich glaube schon, dass sich das Hirn irgendwie an so eine Sachen anpasst. So, das Problem an der ganzen Geschichte ist aber dann, das Gehirn ist dann angepasst.
Ja.
So, und wenn das Gehirn dann angepasst ist, dann ist es ja plötzlich so, dass die Realität, also dass wenn der Mensch dann draußen auf die Straße geht, plötzlich total langweilig ist. Weil da gibt es ja keine Schnitte, da gibt es keine künstlerischen Sachen, die dann das Ganze noch viel peppiger aussehen lassen. Und deshalb finde ich halt schon, dass das ein Problem ist. Weil dann, und dann sieht man ja auch, dass sozusagen, naja, die Realität ist eigentlich nicht mehr so cool, im Medium dargestellt wird. Da habe ich zum Beispiel auf der Klassenfahrt, sitzen vier Mädchen auf der Bank und alle glotzen auf ihr Handy drauf. Ja. So. Und dann merkt man eben, naja, okay, auf dem Handy, das ist irgendwie attraktiv, das sieht total toll aus und die Realität ist einfach mal langweilig.
Ja, also ich bin da total zwiegespalten. Das ist eben so eine Ambivalenz, weil natürlich weiß man aus der Geschichte, dass auch Büchern gegenüber, als Bücher ja ein populäres Medium wurden, ja gerade auch im 18. Jahrhundert, immer mehr Menschen lesen konnten, die auch jetzt nicht sozusagen zu einer hohen Schicht gehörten, ja, dass da genau diese Argumentation lief. Ja, also die Mädchen von heute, ja, die feinen Damen von heute, die sitzen da und lesen diese Bücher, die nehmen gar nicht mehr wahr, wie toll die Vöglein singen im Wald. Also es war genau die gleiche Argumentation der Medienkritik. Deswegen denke ich, okay, das ist jetzt vielleicht einfach ein anderes Medium, die eignen sich Welt jetzt eben so an, ja, in der Art und Weise, die uns vielleicht fremd vorkommt, weil wir einfach auch eine andere Generation sind. Andererseits, das ist dann die zweite Seite, habe ich schon Sorge, dass eben dieses Metaverse, was dann da irgendwie entsteht, diese Parallelwelt, virtuelle Parallelwelten, die man sich vielleicht irgendwann einbühlen kann durch virtuelle VR-Brillen und so weiter, dass das einfach eine andere Qualität hat. Also, und das macht mir dann schon Angst, weil ich glaube, dass unser Verständnis von Zeit sich dadurch extrem ändert, wenn wir plötzlich eine digitale Welt haben, die vielleicht viel attraktiver ist als die analoge Welt. Aber das wäre jetzt mal meine Frage an dich. Also wie meinst du, wie dieses Metaverse unser Zeitverständnis ändern würde?
Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Aber ich wollte nochmal auf das zurückkommen. Das ist so eine super... Also
aber ich habe mir da kann ich ja kurz... Ja,
Fragen, weil, nein, dann, ich möchte dann die Frage jetzt erstmal beiseite stellen.
Okay. Nein, Frage, aber
was
die
du vorher gesagt hast, nochmal kurz was zugehen. Der Geist geht. Der Geist geht. genau, dass er sozusagen die Welt aneignen. So. Und dann hast du einerseits sozusagen die jungen Mädchen, die sich sozusagen die Bücher lesen und nicht mehr den Vögel zuhören. So, da habe ich aber sozusagen, dann ist das Gehirn sozusagen von der eigenen Wahrnehmungsgewöhnung geht weg und sozusagen muss zusätzlich Leistung erbringen, sich irgendetwas vorzustellen. Also wenn ich etwas lese, dann stelle ich mir das ja irgendwie vor und dann bilde ich mir ein, wie könnte das aussehen. Da habe ich ja dann so Fantasieleistungen.
Ja, das ist ein anderes Medium.
Nee, das ist nicht nur ein anderes Medium. Wenn ich sozusagen in ein fertiges Bild gucke,
ja, Text dann wird ist was anderes als ja, ist eine andere Semiotik, ist ein anderes Zeichen, ja.
Genau, und dann sehe ich, dann habe ich den direkten Zugang und dann ist die Leistung, die man selber erbringt, eigentlich eine ganz andere, auch die Hirnleistung. Und deshalb würde ich das nicht gleichsetzen wollen. Ja. Klar, es ist nur ein neues Medium, sicher, aber im Endeffekt, wenn man, es ist halt auch ein Medium, was sich extrem schnell entwickelt und was immer attraktiver wird.
Gerade durch die Interaktion, ja, man kann ja das teilen, man kann es kommentieren und also diese Kritik, ja, die du gerade vorgebracht hast, ja, an Bildmedien im Unterschied eben zu letztendlich Schrift, ja, Text. Das ist ja schon seit Ewigkeiten. Und ich glaube, das ist jetzt eben nochmal verstärkt, einfach durch diese verrückte Interaktivität. Ja, jeder kann irgendwie auch teilnehmen, jeder kann Teil des sein. Und ich glaube, dadurch ist dann einfach dieses Metaverse aber schon eine andere Qualität. Ich habe da auch ein bisschen Angst vor, muss ich sagen. Weil es ja irgendwie diese, wenn wir wieder auf diese Gleichzeitigkeit zurückkommen, man ist ja dann gleichzeitig in verschiedenen Welten. Also man ist ja einerseits in dieser analogen Welt mit seinem Körper, ja, man sitzt dann da, hat dann vielleicht eine VR-Brille auf oder hat sich eingeloggt oder irgendwo. Und in der gleichen Zeit erlebt man mit des seines Geistes letztendlich, an seiner Vorstellungskraft, induziert durch Bilder, durch Töne, durch alles Mögliche, ist man dann eben in dieser virtuellen Welt. Ein bisschen wie Matrix, ja, man lockt sich da ein und kann dann ja alles sein. Und ich frage mich einfach, wie dann dieses Wechselspiel zwischen digitaler und analoger Welt, wie sich das dann genau entfaltet. Aber
das Entscheidende ist in dieser Geschichte ist ja, glaube ich, auch, dass man würde ja schon sagen, in Wirklichkeit ist man halt in der realen Welt. Denn wenn man in der realen Welt irgendwie stirbt oder so, dann ist es halt mit der virtuellen Welt auch vorbei.
Ja.
So. Und während wenn man in der virtuellen Welt stirbt, man natürlich nicht in der realen Welt stirbt. Das ist halt ein bisschen anders als bei Matrix, aber aber trotzdem, das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass man ja nicht nur, man geht ja nicht nur in eine Welt hinein, sondern man macht die Welt ja gleichzeitig, dadurch, dass man da mitmacht.
Ja.
Also sozusagen, man kreiert eine neue Welt, die sozusagen parallel zu unserer Welt existiert irgendwie. Aber in dem Moment, wo man daran teilnimmt, kreiert man sie auch. So, und das ist halt, glaube ich, auch so der Grundgedanke von sozialen Medien. Ja? Mhm. Also irgendwann haben die Leute halt einfach gedacht, so, das ist ja vollkommen, das ist ja total teuer, irgendwelche Inhalte sich immer auszudenken. Sollen sich die Nutzer, also so Filme oder sowas, das ist ja total teuer, da irgendeinen Film zu bauen. Da sollen sich die Nutzer doch selber mal die Inhalte ausdenken und die dann zur Verfügung stellen. Und dann
das verkauft das unter dem Deckmantel der Partizipation. Jeder kann mitmachen.
Genau. Also, so Instagram, Facebook und das alles, was es da so gibt, ist halt genau das. Ja, übrigens auch ein schöner Spruch, der passt jetzt überhaupt nicht, aber den bringe ich jetzt trotzdem. Also wenn man halt, wenn irgendeine eine Dienstleistung kostenlos ist, dann ist man selber das Produkt. So, und das ist eigentlich genau das, was sozusagen diese sozialen Medien symbolisiert, denn die sozialen Medien werden nur dadurch gut, dass jemand da was postet, irgendwelche Gedanken hat und die da reinstellt oder Fotos oder was weiß ich. Und die werden dann eben vermarktet für jemand anders. Und insofern wird man halt, man macht sich zum Produkt bei diesen sozialen Medien. Und genauso ist es halt bei Metaverse. Mhm. Man kreiert, man ist nicht, man nimmt nicht nur teil, sondern man ist das Metaverse. Wenn da keiner teilnehmen würde, wäre es total langweilig.
Du meinst, stell dir vor, es gibt das Metaverse und keiner geht hin?
Ja. Aber ich weiß nicht, ob das realistisch ist, ob unsere Realität nicht einfach viel zu uncool ist, als dass das Metaverse, das kann als Metaverse gehen würde. Mhm. Aber also ich habe für mich entschieden, dass ich es nicht mache, aber ich werde nicht so sonderlich gern daran teilnehmen, aber ja. Es wird sicherlich Menschen geben, die das machen. Und es wird sicherlich auch irgendwie einen Exzess am Anfang geben. Das ist halt sozusagen ganz Leute dann sozusagen da ihren Lebenssinn sehen und dann. Schüler haben sich bei mir jetzt auch gewünscht als Thema, dass sie sozusagen, ob denn die Liebe an die Realität gebunden ist oder ob das auch ohne Realität geht. Und das, allein die Fragestellung, die hat mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. So, da merkt man schon, dass da Gedanken entstehen, die durch technische Entwicklung und alles Mögliche erst möglich sind. Aber dass da halt sozusagen irgendwas passiert, was.
Also, was ich an dem Thema irgendwie erschreckend finde, ich merke das auch an mir selber, dass man ständig sozusagen unterhalten werden möchte, also ständig was sieht, ständig sozusagen seinen Geist füttern möchte. Also, man möchte ständig essen, aber nicht verdauen, irgendwie so als Bild. Und das muss ich jetzt gerade in der Phase, um sozusagen am Anfang des Podcasts wieder zurückzukommen, ja, mit Blick auf unsere Zeit, um dann zum Abschluss kommen.
Aber wir haben ja gelernt, die Zeit, wie sie empfinden, die ist halt so nicht. Und von daher.
Ja, und wir sind ja jetzt mittlerweile auch am 12.07. angekommen. Ja? Und das heißt, unsere Ferien rücken näher. Und ich brauche dann ja immer eine gewisse Zeit, um dann wieder sozusagen. Mich von diesem von dieser Alltagstaktung wieder zu erholen oder zu entspannen und dann richtig Schwierigkeiten, diese Langeweile, die du vorhin angesprochen hast, zu empfinden oder nichts zu tun oder weniger zu tun oder ein langsameres Leben zu leben. Und ich glaube, das ist auch bezogen auf diese Medien ein Riesenproblem, dass man einfach, dass das gewohnt ist, wenn ich nichts zu tun habe, dann gibt es immer irgendwas, das ist meine Hosentasche, wenn es Akku hat, dann kann ich unterhalten werden. Ob das jetzt soziale Medien sind oder in Zukunft das Metaverse, es ist immer was da, was mich beschäftigt. So. Und, oder das mein Geist beschäftigt, ohne dass er so wirklich da ist oder ohne dass er so wirklich was lernt oder was mitbekommt und ohne irgendwie so da zu sein. Und das nehme ich mir jetzt zumindest vor für die zukünftige Zeit, für die nächsten Wochen, mehr Langeweile, glaube ich, auszuhalten. Das ist so mein Vorsatz für die nächsten Wochen. Was ist dein Vorsatz?
Aber das finde ich auch immer gut. Und also diesen Vorsatz finde ich hervorragend. Find ich. Also den teile ich und dann mache ich ihn mit. Aber es ist halt wirklich auch so diese Langeweile oder das Nichtstun. Also ich tue auch sehr viel nichts. Aber das ist, bei mir ist das immer so.
Prokrastination, oder? Also,
genau, das ist dann die Prokrastination.
Aber das ist ja nicht dann,
ja. Ja, da kommt noch irgendwas.
Aber das ist dein Geist nicht frei. Genau, ne? Eigentlich ist es nicht
nichts. Ich tue nichts und die Zeit ist dann danach auch weg. Das merke ich dann auch, dass die Zeit dann weg ist. Aber es ist nicht aktiv nichts getan. Also ich habe mich nicht dafür entschieden, nichts zu tun, sondern ich habe halt einfach die anderen Sachen, die anstanden, nicht gemacht und habe mich dann in Probleme gebracht, weil ich irgendwas nicht abgeben konnte und so weiter. Aber sozusagen zu entscheiden, so heute ist jetzt, was weiß ich, heute ist Donnerstag und heute mache ich einfach nichts. Und wenn man das sozusagen zu sich sagt und dann ganz bewusst nichts tut, dann ist das auch eine ganz viel intensiver erlebte Zeit.
Ja.
Und das ist eigentlich das, was man anstreben sollte, denn Zeit haben wir halt nur die 50, 60, 70 Jahre und danach ist halt Schluss. Und wenn man die intensiv erlebt, dann ist es ja viel besser, als wenn man sie nicht intensiv erlebt.
Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch eine Frage, weil...
Dann machen wir ein schönes Schlusswort nur kaputt. Ja,
klar. da musst du jetzt nochmal dann noch ein besseres Schlusswort dir ausdenken. Doch. Was ist, wenn Wochenende ist, ja, also wir gehen jetzt mal von einer 5-Tage-Woche aus, ja, Montag bis Freitag. Welchen Tag findest du besser? Freitag oder Samstag oder Sonntag?
Mit Abstand den Freitag.
Ja, bei mir auch total. Warum?
Weiß ich nicht. Weil, ne, doch, eigentlich.
Doch, eigentlich
weil halt sozusagen das alles nur vor einem liegt. Weil es ja in der Zukunft ist. Man hat sozusagen die frohe Erwartung, dass man hat ja immer, man hat ja immer die Hoffnung, dass es für einen den Sonnabend und den Sonntag auch noch geben wird. Ja. Ja, wobei das ist ja auch nicht sicher. Aber die Erwartung, und deshalb erlebt man die Zeit, man soll ja nicht immer mit dem Mann reden. Ja, mit dem
ganze Frau
allgemein,
sagen.
Allgemein. Ja, nee, man kann ja schon sagen, also ich erlebe das so, dass ich das intensiver erlebe und mehr genießen kann, wenn ich weiß, da kommen noch Tage, an denen sozusagen nichts tun möglich ist. Wobei das natürlich auch, das finde ich auch am Lehrerberuf immer ganz furchtbar, dass das eigentlich...
Man hat immer Hausaufgaben, ja.
Das gibt's nicht. Und wenn man sagt, so, jetzt bin ich fertig, dann hat man irgendwas nicht richtig gemacht. Man hat immer irgendwas nicht richtig
Na klar, gemacht. Man kann immer noch das Arbeitsblatt schöner machen.
Ja, und dann kann man noch das besser planen und dann kann man noch... Es gibt immer was.
Aber da würde ich gerne, Herrn Zecht zu zitieren, auf das Pareto-Optimum
zu kommen. Darfst du das überhaupt? Das
weiß ich nicht. Leute. Aber ich muss auch nochmal zum Wochenende zurückkommen. Bei mir ist auf jeden Fall auch der Freitag. Selbst wenn 6 Stunden Unterricht an dem Tag liefen. Dann ist es trotzdem dieser Moment, nach Hause zu kommen und zu wissen, ich habe jetzt diesen Abend frei und der nächste Tag ist frei und dann irgendwann muss ich was machen. Das ist so ein tolles Gefühl. Ich glaube, das geht einigen Schülern auch so. Da kann ich das sehr gut nachvollziehen. Obwohl ich das jetzt auch.
Immer diesen Gedanken, jetzt, wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf. Mhm. Das ist immer gut, wenn ich dich jetzt mal kurz unterbrechen darf. In dem Moment habe ich dich ja schon unterbrochen. Ja.
Ich könnte auch einfach weiterreden.
Ja, genau. Das ist aber kein guter Podcast. Du bist der jedenfalls, das ist aber auch, du sagst dir dann, dass du, jetzt hast du den Freitag, da ist es Freitag so und dann kommst du nach Hause und dann ist alles gut. Und dann hast du den Sonnabend, dann machst du auch nichts und dann am Sonntag und dann machst du vielleicht irgendwann wieder was. So, und das Ding ist aber, was ich am Lehrerberuf gerade so problematisch finde, ist, dass man irgendwie immer den Hintergedanken hat,
man na klar, muss
ja
was machen.
Ich mach jetzt nichts, aber ich könnte den Sonnabend auch dazu nutzen, das ist, wo wir vorhin waren, das ist genau das Ding, ja. Ich könnte den Sonnabend ja auch dazu nutzen, was zu machen, dann hätte ich den Sonntag frei.
Ja, genau.
Und dann hat man den Sonnabend und macht nichts und hat die ganze Zeit irgendwie schlechtes Gewissen. Scheiße, da muss man dann den
Aber das ist Willensstärke. Das ist dann einfach Willensstärke.
Also das
da
kann
muss
ich
man
überhaupt
dann,
nicht.
Doch, da muss man entweder muss man dann sagen, okay, Freitag mache ich jetzt alles für die nächste Woche fertig oder so weit, dass ich dann das Wochenende frei habe. Weil wenn du dir am Wochenende ja wirklich dann auch Termine setzt oder dich mit Freunden triffst oder irgendwelche Aktivitäten, dann muss es ja auch gehen. Also dann musst du ja auch sozusagen diese freie Zeit haben und dann irgendwann trotzdem deine Aufgaben schaffen. Also könnte man ja theoretisch das auch vorziehen. Das haben zum Beispiel Kollegen berichtet, die natürlich schon Kinder haben. Ja, da ist ja automatisch weniger Zeit erstmal vorhanden. Und dann geht man da, glaube ich, viel rigoroser an seine Aufgabenerledigung ran und kann eigentlich gar nicht mehr so richtig prokrastinieren. Und so geht es mir auch. Also ich habe jetzt die Wochenenden, waren jetzt bei mir super voll geplant. Da in Berlin, dann in Potsdam, dann in München, dann hier und dort. Und dann musste das irgendwie funktionieren und es hat auch funktioniert. Und das war viel erfüllender als freie Wochenenden, bei denen man dachte, ich habe ja noch 2 Tage. Das heißt, man weiß eigentlich am Mittwoch, ich habe ja noch den Donnerstag. Am Donnerstag sagt man, ich habe ja noch den Freitag. Freitag sagt man, ich habe ja noch den Samstag. So, und... weiß nicht, also so dieses, ich erledige jetzt alle Aufgaben, die anstehen und damit ich dann einfach die zukünftigen 2-3 Tage frei habe, das ist dann, glaube ich, eine Sache von Willensstärke tatsächlich.
Ich glaube es aber nicht, dass es funktioniert.
Nein.
Weil in dem Moment, wo man das fertig macht, also dann müsste man ja alles fertig gemacht haben.
Ja.
Diesen Zustand habe ich noch nie erreicht. Also dann habe ich im Sommerferien, dann ist ich erreicht, habe ich alles fertig gemacht und kann komplett abschalten. So.
Ja, deswegen
aber
sind die so erholsam.
Erreiche ich diesen Zustand nicht. dann muss ich noch ein Arbeitsblatt ausdrucken, dann muss ich noch das machen und wenn ich
Klassenleitung.
Das
nicht gemacht
habe, dann muss ich noch das Klassenbuch ausfüllen, dann muss ich die Ausfallstatistik.
Das war die eine ausfüllen. Minute, jede Woche eine Minute. Ja,
genau, aber das ist, man hat, also dieses Gefühl, wirklich fertig zu sein, das habe ich halt nicht.
Und deshalb, ich auch nicht.
Deshalb ist das Prokrastinieren auch so attraktiv, weil man ja sozusagen, wenn man das sofort alles machen würde,
und dann steht man fest, also muss halt wieder
dann hätte man machen, komplett frei und dann merkt
kommt
man,
das nächste,
eigentlich ja. Hast du das noch und ach, eigentlich.
Ja. Und
deshalb, also ich stehe auch dazu, ich glaube, dass das Prokrastinieren für einen Lehrer eine gute Option ist.
Also vielleicht kann man es anders bezeichnen, weil, also ich setze mir zum Beispiel immer das Ziel, dass ich Samstag mache ich einfach nichts. Also ja, weil man hat ja einfach, wenn ich mir mein Leben vorstelle wie ein Tisch, mit drei Beinen oder vier Beinen, dann ist eben ein Bein davon die Gesundheit, das andere ist die Arbeit, das andere ist Familie, Freunde. So, und wenn eben, wenn man zu viel Zeit mit seiner Arbeit verbringt, dann wird irgendwann der Tisch schief. Also man muss ja auch sozusagen viel Zeit einfach auch haben, um Tochter zu sein, um Enkelin zu sein, um Freundin zu sein, um Partnerin zu sein. Und das muss ja genauso wichtig sein, und dafür braucht man dann, wie gesagt, die Zeit. Und das ist dann so eine Strategie von mir, dass ich sage, ich mache Samstag einfach gar nichts. Und muss dann versuchen, dann Sonntag eben ziemlich viel zu schaffen oder Freitag. Und das ist natürlich schwierig in der Klausurenzeit, das schaffe ich nicht. Ja, also allein zu denken, Korrektur pro Klausur dauert eine Stunde, anderthalb Stunden und dann hat man da 26 Klausuren liegen. Also das ist einfach der Wahnsinn. Wie viel Zeit das frisst. Aber trotzdem muss ich ja auch...
40 Stunden Lebenszeit.
Ja, für einen Kurs, für eine Klausur. Und das ist es. Und das geht ja allen Sprachen daran so. Das ist ja jetzt nicht nur mein einzelnes Schicksal. Und das dann irgendwie dann doch zu schaffen, nee, Samstag ist jetzt genau für die eine Sache Zeit, sonst kommt irgendwie mein Leben aus dem Gleichgewicht. Und das ist wahnsinnig schwer, finde ich. Mhm. Aber da vielleicht nochmal, um auf Herrn Zech zurückzukommen, große Empfehlung der Zeitstrukturierung, wir hatten das auch im Referendariat mal, das Pareto-Optimum. Also das Pareto-Optimum ist letztendlich das 80-20, die 80-20-Formel. Und die besagt, dass man mit 80% dass man mit 20% des Zeitaufwandes 80% der Aufgaben schafft, die man so hat. Oder 80% des Zieles erreicht. Und die letzten 80% der Zeit, die man dann investieren würde, die sind eigentlich nur noch da, um nochmal 20% draufzupacken, um die 100% zu erreichen.
Achso, das Pareto-Optimum ist sozusagen so eine Optimierungsgeschichte, ne? Dass man halt sozusagen Aufwand Ergebnis sozusagen optimiert.
Genau.
Also sozusagen, aber das ist halt sozusagen, da würde ich mich auch schon wieder wehren. Ich bin halt auch ein bisschen jünger, ich glaube es, aber da würde ich mich auch schon wieder wehren, weil dann betrachtest du sozusagen die Zeit als Investitionsgut. Ich investiere
in der Arbeit,
jetzt,
ja, zumindest schon.
Ich investiere dann, ja, jetzt irgendwie Zeit in meinen.
Aber machst du ja Unterricht. Letztendlich, oder?
Ich, nein. Fahre meine Schüler, ich investiere keine Zeit in
den Naja, aber die Korrektur. Also, du kannst ja trotzdem sagen, du hast die Korrektur von 20 Klausuren. Das wären sozusagen 100%. Und dann musst du ja sozusagen,
ja, bevor gut, aber du. Dann passt das auch nicht, weil dann würde ich sozusagen sagen, so, ich versuche die Klausur gerecht zu bewerten. Und wenn ich jetzt 80%, wenn ich jetzt 20% der Zeit investiere, dann habe ich 80% gerecht bewertet und dann aber die.
Nein, es geht ja nicht um den Maßstab. Ja, nein, 100% sind ja nicht gerecht. Es geht ja darum, Arbeit zu schaffen. Was musst du machen, um eine Klausur zu korrigieren? Du musst den Erwartungshorizont erstellen. genau. Also den Erwartungshorizont erstellen. Und dann kann man ja, also ich finde zumindest bei den ersten brauche ich ziemlich viel Zeit einfach, um reinzukommen. Das könnte man ja schon optimieren. Kann man sich ja sagen, einfach einen Wecker stellen. 15 Minuten, ich probiere jetzt einfach mal so den ersten durchzukorrigieren. Und dann ist man danach auf jeden Fall weiser als vorher. Aber ich merke gerade, wir verlieren uns hier in Detailfragen des Lehrer- und Korrektur.
Ja. Ich wollte nur so viel zu den Erkenntnissen der Physik sagen. Also überhaupt keine Zeit.
Achso, dann kannst du doch jetzt die Zeit nutzen, um.
Nee. Jetzt sind wir ja schon mal bei 94 Minuten langsam. Das ist jetzt. Also auch wenn man sagt, dass Zeit irgendwie relativ ist, ist das doch schon ziemlich viel.
Ja, gut, man hätte ja auch abbrechen können. Also man kann ja. Die es bis zum Schluss durchgehalten haben, die können sich ja die Zeit nehmen und uns eine kleine E-Mail schreiben.
Ich würde denken, wir sagen jetzt einen Code so. Und jeder, der uns diesen Code sagt, der kriegt von uns einen Saft ausgegeben.
Ein Saft? Okay.
Was hast du denn gegen Saft?
Ach, Saft, so viel Zucker.
Saft ist hervorragend. Ja, okay. Ja, gut, aber ein Glas Wasser ist jetzt irgendwie nicht so
okay, so Saft ist okay. Ja,
wir müssen das Pareto-Optimum finden. Es muss billig sein und trotzdem die Leute motivieren.
Ja, Saft ist okay.
Saft mit Wasser verdünnt. Mit Wasser verdünnt.
Eine Scholle.
Ja.
Eine Apfelscholle.
Nee, aber nicht mit Kohlensäure. Nee. Wasser verdünnt ist Saft.
Okay, gut. Also, aber jetzt brauchen wir trotzdem. Was Code wird? Scholle. Finde ich ganz so gut.
Code Scholle. Genau.
Scholle. Also, aber ich würde
sagen, wir müssen das, damit es ein bisschen geheimnisvoll klingt, müssen wir noch eine Zahl hinten dran machen. Scholle 56.
Das klingt wie ein schlechtes Profil. Aber
Scholle
gut.
Scholle 56? Ja. Ja.
Gut, also wer das jetzt bis hierhin gehört hat, dann...
Dann muss nur dieses Codewort zu uns sagen und dann kriegt er ein...
Schorle 56.
Ja, nicht nochmal sagen, dann wird es zu einfach. Dann müssen wir nur irgendwo hintippen und dann... Aber genau, der kriegt dann einen Saft.
Gut, dann kommen wir jetzt zum Schlusswort.
Oh Gott, wenn jetzt baust du schon wieder so einen Druck auf jetzt hier.
Dafür bin ich bekannt.
Wenn du Druck aufbaust, dann fange ich wieder einen Monolog an. Ne?
Okay, na dann in einem Satz deine
Erkenntnis. In einem Erkenntnis. Satz, oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen Panik. Ja, in einem Satz.
In einem Satz, was ist deine Erkenntnis aus den letzten 96 Minuten?
Oh, was ist die Erkenntnis? Zeit ist ein ziemlich komplexes Thema. Und eigentlich ist Zeit, wahrscheinlich ist Zeit die ziemlich komplexeste Illusion überhaupt.
Das war sehr philosophisch. Also, ja. Also ich fand das Gespräch sehr, sehr, sehr erhellend. Ich freue mich, dass wir uns die Zeit genommen haben. Und
weil ich dich gezwungen habe auch. Du wolltest nicht so richtig.
Na, ich hatte keine Zeit. Ich dachte wirklich, ich hätte keine Zeit, weil so parallel so viel anderes lief gerade. Und ich freue mich einfach jetzt auf die Zeit, die jetzt kommt, um ganz viel Langeweile auszuprobieren.
Ja, und diese Langeweile, die kann man ja auch damit füllen, indem man solche Podcasts in der Länge
genau.
von 98 Minuten hört. Das ist doch
genau.
traumhaft. Ja.
Also ich würde sagen, im Sinne sapere Aude, wage es, deinen Verstand zu benutzen. Ich kann leider nicht so gut Latein, vielleicht könnten da die Lateinlehrer helfen, aber wage es, Langeweile zu erleben. Das ist so mein Ziel jetzt.
Wage es, Langeweile zu erleben.
Oder zu ertragen.
Ja.
Obwohl, das klingt irgendwie so negativ. Gut, wir müssen jetzt aufhören,
wir müssen überhaupt nicht aufhören. Wir haben noch knapp zwei Minuten, bis wir die 99 Minuten. Ich finde, wir sollten 99 Minuten und 59 Sekunden schaffen. Also habe ich da schon wieder so ein Ding jetzt.
Aber warum?
Ein Ziel.
Ja.
Weil die Zeit ist einfach noch da. Warum? Warum?
Okay, ja. Also aber wir können ja vielleicht die letzte Zeit nutzen, um aufzufordern, dass ihr mal erzählt, wie oft Zeit gefallen ist in diesem Podcast. Das könnt ihr ja dann auch mal per E-Mail schreiben, ja. Gerade die Schüler, die bei uns haben, die kennen ja unsere E-Mail-Adresse. Wenn nicht, müssen wir mal eine einrichten. Ansonsten hoffe ich, dass das Gestöber in unseren Gedanken ein bisschen für Ordnung gesorgt hat oder ob wir dem Gesetz der Entropie entsprochen haben und noch mehr Chaos verursacht haben. Mal schauen. Wir freuen uns auf Zusendungen jeglicher Art, auch Themenvorschläge. Falls jemand mal in unseren Podcast kommen möchte, kann er natürlich auch eine kleine Bewerbung schreiben und ein Thema, wozu er gern sprechen möchte. Und ansonsten würde ich sagen... Jetzt ist Zeit.
Was wird dann das nächste Thema eigentlich?
Na, das müssen wir uns mal überlegen. Aber jetzt ist
das
Zeit.
Ist ja, aber das ist ja dann in die Zukunft gerichtet. Also, das müssen wir uns überlegen, das überlegen wir uns noch nicht. Aber wir können ja sozusagen die lieben Zuschauer und Zuhörer, Quatsch, das schneiden wir raus. Die Zuhörer können uns ja Themenvorschläge schicken.
Genau, Themenvorschläge. Und jetzt ist es aber trotzdem an der Zeit, hier Schluss zu machen.
Ja, wir wollen ja nicht dreistellig werden.
Genau. Gut. So. Dann einen schönen Abend für alle und
eine gute nehmt euch. Nacht.
Genau, genügend Zeit für die Dinge, die euch am Herzen liegen.
Schönes.